Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 532. Heute mit dem Rückblick auf die zweite Nacht von WWE WrestleMania 39. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Christian Dörre. Wunderschönen guten Tag, Chris.
Wunderschönen guten Tag, Olfi Baby.
Und wunderschönen guten Tag auch an den Markus Kronemann.
Hallo, schön, dass wir hier über WrestleMania Nacht 2 sprechen. Nacht 1 hat uns ja schon ziemlich gehypt und ja, muss sagen, Nacht 2 hat mir auch ganz gut gefallen. Aber das werden wir gleich noch im Detail erläutern.
Und wir lernen uns endlich mal kennen, Markus.
Richtig, ja. Also langsam habe ich sie alle durch.
That's what she said.
Genau. Ja, Markus, auch bewegte Tage momentan. Wir haben ja dann am Montag noch spontan einen Breaking News Videocast hier eingelegt, weil WWE auch verkauft worden ist an Endeavor. Große Entwicklung und das werden wir auch nochmal separat aufdröseln, muss man dazu sagen.
Genau, haben wir auch an diesem Tag erstmals erfahren. Also haben die Gerüchte so die Runde gemacht, hat auch schon ziemlich stark geheißen. Wahrscheinlich bekommen wir sogar schon am Montag was Offizielles. Sonntag dann auch in der Mania-Pressekonferenz wollte sich Paul Levesque noch nicht dazu äußern. Aber mittlerweile wissen wir eine ganze Menge mehr und ja, werden wir auch noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen.
Genau, ist offiziell jetzt inzwischen deswegen auch ein bisschen abgeänderter Takt quasi hier bei uns, also die WrestleMania Review, die hört ihr jetzt logischerweise im Free-Feed, wie wir immer so schön sagen, also auf Spotify, Apple Podcasts, was weiß ich, wo ihr das überall hört, auf YouTube natürlich auch, vielleicht auch einfach auf eurem Handy, weil ihr es euch runtergeladen habt von unserer Website, gibt es auch einige, die das immer wieder machen. Genau, das gibt's da am Dienstag, hört ihr jetzt, alles gut. Und zeitgleich erscheint auch eine Bonus-Episode rund um den Verkauf von WWE. Damit die und diese Review sich aber hier nicht blockieren, haben wir gesagt, stellen wir erstmal für einen Tag für Supporter zur Verfügung. Aber am Mittwoch, also einen Tag drauf, geht die auch in den Freefeed, geht auch auf YouTube am späten Nachmittag und wird entsprechend da auch für jeder Mann und jeder Frau verfügbar sein. Wir wollten das ein bisschen entzerren, damit es nicht komplett durcheinander geht und damit sich eben gerade bei YouTube ist es sehr oft so, da spielt dann der Algorithmus verrückt und dann bringst du zwei Videos raus quasi und dann blockieren die sich und dann hört eins ganz schlecht gehört und das andere dann deutlich besser. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen, dass ihr genug Zeit habt. Wir wollen auch, dass wir genug Zeit haben, um da was Entsprechendes vorzubereiten. Das hat der Markus gemacht, da muss ich auch mal wieder sagen. Also der Markus hat hier wieder Daten zusammengetragen. Ihr kennt das schon vom Beginn des Jahres, wo er sich schon mal hier zur Personalie Vince McMahon wirklich überschlagen hat. Das hat er diesmal wieder gemacht, hat eine Nachtschicht eingelegt. Ich wäre nicht dazu gekommen. Und entsprechend ist auch das Resultat dann eben geworden. Aber das lassen wir jetzt hier unangetastet. Genauso lassen wir unangetastet, was bei Raw passiert ist. Sondern dieser Review-Podcast hier, der dreht sich ganz, ganz allein um WrestleMania 39 Nacht 2. So, und damit legen wir jetzt auch einfach los, weil es ist auch da wieder viel passiert. Wir steigen sofort in die Show ein. Wir sehen Jimmy Allen, wie er America the Beautiful singt. Wir haben wieder im Cold Open Kevin Hart. Nicht Chris Rock, die habe ich verwechselt mit bei der ersten Review, muss ich sagen. Schande über mich und Asche auf mein Haupt. Es tut mir furchtbar leid, wenn man schon einen dummen Will Smith-Witz machen will, dann sollte man wenigstens den Namen auswendig kennen. Sorry dafür. Ja, und dann begrüßen uns wieder The Miz und Snoop Dogg zu Tag 2. The Miz natürlich so ein bisschen grimmig gestimmt, nachdem er da am Tag zuvor von seinem Co-Host hier quasi übers Ohr gehauen worden ist. Naja, und Snoop feuert dann hier die Show an, sagt dann auch hier, ne, fire it up, und deutet dann Richtung Entrance. Und Chris, der Opener von WrestleMania 39, Tag 2, ist Brock Lesnar gegen Omos. Damit haben wir auch nicht gerechnet.
Ich habe tatsächlich damit gerechnet.
Okay. Klugscheißer.
Nein. Ich dachte mir halt ganz einfach, es wäre so typisch Lesnar, wenn er nicht im Main Event steht, dann will er auch nicht bis zum Ende bleiben.
Genau. Was hat irgendjemand auf Twitter hat gesagt, so 15 Minuten in der Show ist er da, nach 20 Minuten ist es weg und eine Stunde nach der Opening Bell sitzt er schon im Flieger nach Hause. Also der hat doch keinen Bock, dass er sich da 4 Stunden lang das Gedöns anschaut.
Ja, ich kenne doch meinen Brocky.
Ja, aber ansonsten muss man sagen, das war dann trotzdem genau das Match, was man sich hier davon versprochen hat. Ne? Also Brock Lesnar versucht irgendwie diese Kraft von Omos zu überwinden, wird ein bisschen durch die Gegend geschleudert. Ich habe in der Preview getippt, dass es Nerfhold gibt. Es gab stattdessen diverse Bearhugs, auch schöner Rückgriff. Und dann am Ende schafft es dann Brock doch, hier diese Hürde, diese gigantische Hürde in Form von Omis auszuheben. Es gibt drei German Suplexes. Der erste F5 geht nicht durch. Dafür dann der zweite, nachdem er dem Tree Slam hier ausgewichen ist, geht durch. Und das Ding ist gelaufen, Chris. Also, da muss man gar nicht viel drüber reden. Oder das war, wie ich finde, genau das Match, was wir uns davon erwartet haben.
Also, ich habe wenig erwartet, aber doch ein bisschen mehr als das, muss ich sagen.
Ja?
Ja, tatsächlich. Erstmal erwarte ich bei WrestleMania 39 im Jahr 2023 keine Bearhugs. Vor allem nicht so lang und nicht zweimal. Die 80er haben angerufen und wollen ihr Moveset zurück.
Ja, aber der Chainlock ist noch zu kompliziert für Omos. Also man muss begreifen, was er ein bisschen beherrscht. Was nicht so eine schwierige Bewegungsabfolge erfordert.
Ja, und irgendwie, also ich kann Omos ja eh nicht so ernst nehmen, habe ich ja schon mal gesagt. Ich finde ihn irgendwie so knuddelig und tapsig und er ist einfach so schlecht und so langsam. Aber dann habe ich mir doch ein bisschen mehr erwartet. Also, wo er da in die Ecke rennt zum Schluss. Also, dem kannst du beim Laufen die Schuhe besohlen. Und ich muss halt auch sagen, klar, also so den groben Ablauf, ja, habe ich auch so erwartet. Aber ich habe mir doch ein bisschen mehr Dramatik so gedacht bei dem Match. Es ging mir dann hinterher zu schnell. Dann hebt er ihn zum F5 und der Rücken gibt nach, ja. Alles okay, ne? Und irgendwie so gefühlt 2 Sekunden später, jetzt geht's. Ein F5 und Schluss ist. Also so ein bisschen mehr habe ich schon erwartet. Dass er ein bisschen mehr kämpfen muss, um dann den F5 durchzukriegen. Oder dass ein Omos vielleicht auch aus dem ersten oder vielleicht auch dem zweiten auskickt, weil er ist ja so ein Monster. Und Monster-Match, irgendwo, was man erwarten konnte, aber ein bisschen unwürdig für WrestleMania, da hätte man Schippe mehr drauflegen können und so war es halt wirklich ein 0815-Monster-Match.
Markus, wie siehst du das?
Ja, also ich hätte mir sogar, ich sehe ein bisschen anders, ich hätte mir ein bisschen schadenfroh fast mehr so ein Autounfall-Match gewünscht. Also wenn ich mir denke, was wir von den beiden im Vorfeld da gesehen haben bei diesen 2-3 Konfrontationen, wo sie es ja nicht mal irgendwie geschafft haben, da den Brock übers Seil zu bekommen. Also ich hätte mir gedacht, dass das irgendwie nach 2 Minuten komplett auseinanderfällt, dass Brock dann irgendwie keinen Bock mehr hat, beginnt den Typen so halb ernst ein bisschen zu verprügeln oder ein bisschen rumzuwerfen, um ihm zu zeigen, jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen. Die dürften das aber im Vorfeld ganz gut geübt haben. Also das ist eigentlich alles schön runtergelaufen, so wie es offenbar geplant war. Ja, war eben der ein bisschen wie John Cena am Tag 1 für mich so der Anheizer. Da ist die Crowd mal ordentlich heiß, wenn sie gleich mal Brock Lesnar sieht. Man hat irgendwie so dieses knapp 5-minütige Match bekommen. Also mehr hätte ich mir gar nicht erwartet davon. Wie gesagt, außer ein bisschen so den heimlichen Wunsch, dass das ein bisschen rougher around the edges ist. Aber ansonsten, ja, hat schon gepasst und hat mir eigentlich das gegeben, was ich mir erwartet habe.
Ich finde es eben ganz interessant, dass die Opener, auch wenn der Opener von Nacht 1 sicherlich wrestlerisch besser gewesen ist, wenn es auch keine Leuchte gewesen ist, aber dass die Opener hier so ganz anders gewichtet sind, als wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Sehr oft hatten wir in der Vergangenheit wirklich Opener gehabt, die schnell gewesen sind, bei denen es um die großen Titel gegangen ist, die technisch gut gewesen sind und so weiter und so fort, an die man sich dann erinnert hat. Beide Opener waren wrestlerisch eher mau, das hier noch deutlich mauer als das Match zwischen Theory und John Cena. Und irgendwie tatsächlich, wie Markus gerade gesagt hat, sehr stark auf die Persönlichkeiten bezogen. Ich habe nämlich auch den Eindruck, dass man gesagt hat, ja, man gibt an Tag 1 eben Theory die Bühne mit John Cena und hier eben macht man es hauptsächlich mit Brock Lesnar. Matchtechnisch war das nicht viel. Und auch als Opener in meinen Augen nicht unbedingt ideal besetzt. Ich glaube, da hätte man vielleicht sogar das IC-Title-Match vorwegjagen können, damit die Leute da wirklich direkt in die Stühle banzt, sozusagen. Naja, auf jeden Fall, Brock Lesnar gewinnt hier das Ding am Ende. Klar, kann sich auf dem Weg nach Hause machen und dann sehen wir weiter. So,
Olfi, ja. Ganz kurz dazwischen gegrätscht. Wir hatten ja in unserer Preview geschätzt, wie lange das Match dauert. Du hast gesagt 6 Minuten, ich habe gesagt 7 bis 8 Minuten und es hat noch nicht mal ganz 5 Minuten anscheinend gedauert. Ich würde sagen, da kriegen wir beide keinen Punkt, oder?
Hallo, ich war näher dran. Aber wir haben beide überboten. Wenn es nach der Preis ist heiß geht, dann klappt
es. Ja, wir haben beide überboten und du hast eh gewonnen. Ich habe gerade mal zusammengezählt. Weil ich ja mit Risiko getippt habe und du so konservativ, hast du 11-8 tatsächlich gewonnen gegen mich.
Ja gut, das ist ja auch jetzt ziemlich deutlich, muss man mal sagen.
Weil du gesagt hast, Intercontinental-Titel-Match, also meinetwegen hätte man das in den Opener setzen können, in den Main-Event und dazwischen auch nochmal viermal machen und alle anderen bleiben zu Hause. Aber da kommen wir gleich dazu.
Genau. Ich wollte mich gerade noch ein bisschen selbst beweihräuchern, weil ich ja auch gegen Kai das Tippspiel gewonnen habe. Nur um es hier nochmal gerade kurz anzubringen. Aber wer will schon über die alten Lorbeeren reden? Ich. Machen wir weiter. Es geht weiter in die Werbung. Wir kriegen mal wieder Shops aus Snickers, WWE 2K23. Haben wir alle schon gesehen. Können wir direkt weitermachen. WrestleMania Showcase Time. Raquel Rodriguez und Liv Morgan treffen auf. Natalya und Shotzi treffen auf. Chelsea Green und Sonya Deville. Und eben auf Ronda Rousey und Shayna Baszler. Markus, ein bisschen analog natürlich zu dem, was wir an Nacht 1 gesehen haben, aber qualitativ längst nicht dort angekommen, oder? Also da fehlte doch hier einiges und
Das war nicht das Spotfest, das war nicht das Partymatch. Das war für mich eigentlich tatsächlich, wenn wir jetzt von den tatsächlichen ernsthaften Matches ausgehen, das schwächste Match des Abends. Wir haben ja schon im Vorfeld gewusst, also Ronda ist verletzt, die hat deren Bruch im Unterarmknochen. Und da haben wir schon gewusst, also von der werden wir nicht allzu viel aktiv im Ring sehen. Für mich war eigentlich die größte Frage, nachdem Ronda sich ja da im Vorfeld sehr despektierlich über die 80-Jährigen, also Vince ist noch nicht ganz 80, aber war wahrscheinlich da schon mitgemeint, über die 80-Jährigen aufgeregt haben, die ihr sozusagen nicht ihre Hardcore-Fehde gegen Liv Morgan zugestanden haben, die sie offenbar gern hätte, haben gedacht, na, so öffentliche Kritik am mittlerweile wieder Chef, schauen wir mal, aber Ronda ist halt einfach ein großer Star, bekommt viel Geld und darf sich solche Dinge auch erlauben. Das war für mich tatsächlich das Interessanteste an dem ganzen Match zu sehen, welche Rolle sie da spielen wird. Ansonsten, ja, haben wir da das eine oder andere gesehen. Es war alles sehr bemüht, es war alles sehr nett. Es hat mich jetzt aber nicht vom Sessel.
Wenn im Zeugnis steht bemüht und nett, ist das nicht so das Allerbeste. Ja.
Das machst du doch immer, wenn du jemanden dann das Empfehlungsschreiben gibst, wenn er die Firma verlässt, war stets bemüht, die an ihn gestellten Aufgaben zufriedenstellend zu erfüllen. Ich glaube, das fasst das Match für mich ganz gut zusammen.
Ja, also die haben sich durchaus Mühe gegeben, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ne? Das hat man auch gerade zu Beginn gesehen, da hat man ja Liv Morgan relativ stark in den Fokus gestellt, damit verwechselnden Gegnerinnen, einmal mit Sonya Deville, da gab es unter anderem Codebreaker, danach gegen Natalya, Raquel Rodriguez, auch jemand, die man hier stark präsentiert hat nochmal, die immer wieder ihre Kraft darstellen konnte. Aber so insgesamt, natürlich haben wir hier mit Ronda Rousey und Shayna Baszler so die zwei Außenseiterinnen gehabt, die man aber auch relativ schnell aus dem Match genommen hat. Da gab es ja diese Triple Powerbomb quasi nach von Raquel, Natalya und Liv Morgan. Und dann waren quasi das Team mit Ronda und Shayna erstmal so ein bisschen raus. Chelsea Green und Sonya Deville immer wieder die zwei, die so ein bisschen hinterrücks attackiert haben. Shotzi, die mit Tempo reingegangen ist, aber dann auch oft ein bisschen unsauber, wie das halt eben so ist. Also, ich von der Match-Story her hat man sehr stark auf Raquel und Liv Morgan gesetzt. Aber Chris, das hat für mich schon gezeigt, okay, am Ende wird es dann doch was ganz, ganz anderes werden. Und das war ja dann auch relativ deutlich. Es sah ein bisschen aus, als hätte sich Shayna Baszler verletzt gehabt bei einer dieser Dive-Aktionen nach draußen, oder? Weil die ja mit einem Schuh noch reingekommen ist und dann auch direkt gewechselt hat zu Ronda am Ende. Weiß man da genaueres? Ich habe nämlich nichts gelesen, ehrlich gesagt.
Ich habe auch noch nichts gelesen, aber das ist mir auch aufgefallen. Da dachte ich auch, irgendwas ist da nicht so ganz rund gelaufen. Aber ja, wie du es schon sagst, sie wollten Liv und Raquel auch so ein bisschen das Spotlight geben, hat auch gut gepasst, kommen ja auch ganz gut an. Aber hatten wir irgendwelche Zweifel daran, dass Ronda das Ding holt, wenn sie in dem Match ist? Eigentlich nicht, ne? Und das Match ist dann halt, es ist so gelaufen, aber ich muss jetzt halt auch zugeben, ich habe es gestern Abend geguckt, wir nehmen das jetzt morgens auf hier den Podcast. Und ja, Shotzi, wie du schon sagst, schnell und unsauber, wie man sie kennt, aber wenigstens diesmal nicht so komplett verkackt, finde ich. it is what it is, ne? Ich habe ja in der Preview schon gesagt, ich glaube, das wird das schlechteste Match bei Mania. Und ja, Omos und Brock Lesnar hat wenigstens noch so ein bisschen von der Star Power gelebt. Die das hier war halt, es war da, ne?
Ja, es ist auf jeden Fall kein besonders glorreicher Einstieg hier in die gesamte Show gewesen. Also diese beiden Matches hier vorwegzuschieben, nicht gerade die allerbeste Idee. Wir haben auch noch Natalya ein paar Mal im Ring gesehen. Natalya hat Natalya Dinge gemacht. Es gab natürlich den Heart Attack, es gab einen doppelten Sharpshooter. Alle Leute haben gesagt, was? Doppelten Sharpshooter, den haben wir noch nie gesehen, außer die 70 Milliarden Male, die wir schon vorher mal bei SmackDown gesehen haben.
Ja, aber ich fand es sehr toll, dass man bei dem Match Kai raushören konnte. Natalya, Natalya. Da wusste es genau, Kai ist im Stadion.
Ja. Ja, 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 Kai, unser Natalya-Fan Nummer 1. Wenn ihr mögt, schickt Kai auch gerne Katzenohren, die trägt er auch besonders gerne. Ich muss übrigens lachen, weil ich glaube, beim Entrance, da hat ja auch Natalya diesen Helm aufgehabt, den Shotzi auch sehr oft trägt. Aber ich glaube, ihr Helm war eine Nummer zu groß.
Das kann sein, aber warum kein Panzer?
Weiß ich nicht.
Ja, WrestleMania und dann einfach nur so rauskommen, das ist doch.
Macht du wieder ausmotten können.
So, auf jeden Fall hier am Ende klarer Sieg. Also Shayna Baszler taggt sich dann am Ende selber ein, nachdem es den Oblivion von Liv Morgan gegen Shotzi gibt. Dann taggt sich Ronda selber ein und gibt dann am Ende den Armbar zum Finish. Und dann ist das Ding hier gelaufen. Wie es dann eben weitergeht, werden wir sehen. Dann erstmal eine längere Pause. Wir kriegen Zusammenfassung der Fehde zwischen Edge und Judgment Day. Es wird nochmal auf die Andre the Giant Memorial Battle Royal von SmackDown zurückgeblickt. Und dann sehen wir eben auch den Sieger. Das war Bobby Lashley, der hier die Trophäe präsentiert. Und Markus, wir hatten ja so ein bisschen spekuliert, dass für Tag 2, dass es da noch ein Match geben würde. Ich habe ein bisschen spekuliert, dass es KSI sein könnte, der es ja auf YouTube gesagt hat, hier, ich will das sein. Dummerweise hat der sich ja durch ziemlich dämliche Kommentare dann hervorgetan auch und war dann auch am zweiten Tag nicht mehr zu sehen. Und bis auf dieses kurze Segment war auch Bobby Lashley nicht mehr zu sehen. Was war das denn?
Ja, keine Ahnung. Also ich bin auch von dem Match ausgegangen. Ihr Main-Tipp war ja Bron Breakker. Und nein, da ist er kurz rausgekommen mit der Trophäe. Dachte, vielleicht würde er nochmal seine Open Challenge wiederholen für später oder so. Aber nein, der war kurz da, dann war er wieder weg und dann haben wir von dem auch nichts mehr gesehen seither.
Ich dachte dann, ehrlich gesagt, als wir das zweite Segment mit The Miz und Snoop gehabt haben, dass dann Bobby Lashley einfach rauskommt, so der alten Zeiten willen quasi, die beiden kennen sich auch schon ein bisschen, dass der dann einfach hier klar Schiff macht. Sollte auch anders kommen, werden wir auch gleich drüber sprechen. Aber
ja, also im Grunde genommen haben sie einfach nur Zeit von der Uhr genommen.
Ja, total, total. Und das auch, und auch was mich hier auch so ein bisschen genervt hat, war einfach die Tatsache, dass ja auch Bobby Lashley da noch nicht mal wunder wie geil ausgesehen hat, weil diese verdammte Trophäe ja auch so unfassbar schwer und unhandlich ist, dass selbst so ein Brocken wie Bobby Lashley das Ding kaum tragen kann. Naja.
Ja. Weird.
Total, total. Auch da wieder, ne? Du fängst was an, du kündigst was an, mehr oder weniger, und dann löst es halt nicht ein. Nicht gut, nicht gut. Es geht weiter, nochmal WWE 2K23, up, up, down, down. Simulation des folgenden IC-Title-Matches mit der Besetzung hier um Gunther und Konsorten. Das ist nämlich dann auch der kommende Kampf hier. Das Match um die IC Championship. Gunther trifft auf Drew McIntyre, trifft auf Sheamus. Ja, und Chris, da haben wir auch schon gesagt, ne? Also das wird auf jeden Fall ein Klopper werden und hier gab es auch jede Menge Gekloppe.
Ja, Mann, niemand choppt dich bunter als Gunther. Das war ein richtig, richtig geiles Match. Also es war eigentlich alles, was ich erwartet habe. Und das meine ich jetzt nicht so von wegen, ja, ist genauso gelaufen, wie ich dachte. Sondern es hat meine Erwartungen einfach erfüllt. Ich habe gehofft, die drei gehen da rein, die haben Bock, sich zu kloppen. Sie hatten Bock, sich zu kloppen. Die wollten ballern, ne? Und ja, haben sie gekriegt. Also war richtig, richtig schön. Ich fand, jeder der drei wurde stark dargestellt. Sie haben den Charakter von Gunther schön dargestellt. Drew und Sheamus, diese Animositäten im Match, wurden schön verarbeitet. Das Ding, das war eigentlich pausenlos auf die Fresse. Und trotzdem haben sie es geschafft, eine Match-Story zu erzählen und eben auch ihre Persönlichkeiten da reinzubringen. Hat mir einen Riesenspaß gemacht. Und ich habe es ja mit einem Kumpel geschaut, der erst so seit einiger Zeit wieder Wrestling guckt und dann eigentlich auch immer nur die Pay-Per-Views bei mir. Und der war halt begeistert, ne? Der fand das einfach nur geil, wie die sich gegenseitig da auf die Omme gehauen haben. Und mir ging's auch so. Also ich habe einfach am Bildschirm geklebt. Hat super viel Spaß gemacht. Ja, ein richtig geiles Ding. Ja, also hätte man, wie Markus schon sagte, mehrmals zeigen können an dem Abend.
Ja, Markus, ging es dir ähnlich?
Ja, also erst einmal, das Match war eigentlich sponsert auch von Mike's Hard Lemonade. Da haben wir vorhin auch noch einen kurzen Spot gesehen mit Sheamus und McIntyre. Und ich muss jetzt ein bisschen hier den Österreicher raushängen lassen, also mit Omme und Kloppen und so. Walter hat jetzt auch so ein bisschen den Österreicher in sich wieder entdeckt bei den zumindest deutschsprachigen Promos für die deutschsprachigen Social-Media-Kanälen. Also es ist so gelaufen, wie er es gesagt hat. Die sind gekommen, die haben deppert geschaut, haben eine Watschen gekriegt. Und die Geschichte war gegessen. Nein, also es war eine Orgie der Gewalt, die mir große Freude bereitet hat. Ein Hostbite, wie ich ihn haben will. Drei große, fleischige Männer, die sich gegenseitig prügeln. Gunther, der seine Jobs austeilt. Es gibt, wie gesagt, Ohrfeigen, Watschen, Jobs. Ich bin kurz da gesessen, hab die alten Heumarktsprüche fast wieder ausgepackt. Ich glaube, ich habe es in den Discord geschrieben. Zwischenzeitlich habe ich gesagt, reiß ihm die Brust auf und spucke ihm aufs Herz. Du wirst ihn früher kennen. Nein, es war ein absolut großartiges Match. Wir hatten ja schon Gunther gegen Sheamus bei Clash at the Castle und das war sozusagen nochmal um die Komponente Drew McIntyre erweitert. Ja, also wirklich eine tolle Story auch erzählt. Also wir haben immer wieder die Geschichten gehabt zwischen Sheamus und Drew. Hat er gleich zu Beginn auch mal, also Gunther hat sich einmal hingestellt, hat ihnen quasi mal befohlen, na los, was ist jetzt, prügelt euch gefälligst, der König hat Laune, mehr oder weniger. Und da hat Drew ihn gleich mal aus dem Ring rausgekickt, dann haben die beiden mal ein bisschen gestartet, dann ist Gunther wieder zurückgekommen, dann gab es auch einen Boston Crab zwischendurch, wo, ich glaube, Drew ihn geohrfeigt hat, hat sich dann selbst auch Ohrfeigen und Watschen eingefangen. Also, schöne Geschichte auch erzählt, immer wieder mit diesen ganzen, es war auch nicht so dieses typische Three-Man-Match, wo ständig irgendeiner draußen war und dann die anderen zwei, das hat man so gemacht, aber jetzt nicht überstrapaziert, wie wir das von anderen Three-Ways kennen. Und ja,
sorry, wenn ich dir kurz reingrätsche, aber genau das war erst meine Befürchtung, als das Match gestartet ist, dass sie so ein typisches WWE-Three-Way-Match machen. Aber ich fand, selbst die Phasen, wenn dann einer draußen war, die beiden im Ring haben sich halt so hart gegeben, dass man teilweise den dritten Mann vergessen hat erstmal und sich nur darauf fokussiert hat. Und gerade so ab der Mitte des Matches haben die sich ja zu dritt halt auch ordentlich um die Ohren gehauen. Also das war wirklich ein Three-Way, wie ich ihn gerne habe.
Ich wollte mich gerade sagen, wir hatten ja auch einmal diese Sequenz, wo man quasi diese 10 Beats von Sheamus mit den Chops von Drew McIntyre verbunden hat, um Gunther zu verprügeln. Also wo der dann wirklich quasi von allen Seiten verdroschen worden ist und dann aber auch kurz Zeit später mit den Lariats wieder zurückgekommen ist. Und wie du richtig gesagt hast, Chris, ne, also jeder hat so seinen Moment gehabt, wo man das Gefühl gehabt hat, so, ach, jetzt könnte es vorbei sein. Auch Sheamus hatte ja mal so einen großen Moment gehabt, nachdem er da seinen Celtic Cross angebracht hat, nachdem er zuvor Air Raid Crash vom zweiten Seil gezeigt hat, wo man gedacht hat, so, ist es das jetzt? Ist es das jetzt? Und das hat man auch am Ende, wie ich finde, sehr, sehr schön gemacht, dass gerade beide eigentlich hier die Chancen gehabt hätten. Also gab es den Broke, es gab dann im späteren Verlauf auch den Claymore von Drew McIntyre. Und die beiden sind ja dann eigentlich über ihre Freundschaft gestolpert, wenn man ehrlich ist. Ne? Weil die sind ja dann irgendwann sauer auf sich geworden, weil jeder wollte das Ding hier holen. Und dann haben die sich gekloppt. Und letztlich war es dann Gunther, der diese Animositäten, diese Feindschaft inzwischen fast schon zwischen den ehemaligen Freunden hier ausgenutzt hat, kommt er zurück. Auch da, ne, diesen Splash, den er da einfach mal nutzt, um einen Cover aufzubrechen und dann anschließend powerbombt er einfach total rücksichtslos Sheamus auf Drew McIntyre, schnappt sich McIntyre, powerbombt den nochmal und dann 1, 2, 3 vorbei. Also,
Das geil war ja auch, dass sie da wieder auf SmackDown angespielt haben, ja, wo er in den Ring gekommen ist, als die beiden das Match hatten, wer denn jetzt nun um die Championship antreten soll bei WrestleMania, dass sie das für das Finish genutzt haben. Das ist halt wirklich clever. Es ist ernst zu nehmen, aber auch eben, weil die Attacken von Gunther. Und es belohnt ja dann auch den regelmäßigen Zuschauer wieder. Also das hat in allem einfach richtig gut gepasst. Da hat so ein Rädchen ins andere gegriffen.
Ja, wenn ich hier eine Sache kritisieren müsste, wäre das der Kommentar von Titus O'Neil und von Michael Cole. Michael Cole, der vollkommen ekstatisch gewesen ist, und Titus O'Neil, der so ekstatisch war, aber auf eine merkwürdige Art und Weise. Das hat mir irgendwie gar nicht gefallen. Markus, ist dir das auch aufgefallen? Weil ich muss auch sagen, auch schon am ersten Tag hat er ja ein Match mitkommentiert, der gute Titus O'Neil. Hat mir auch nicht so gefallen.
ich muss tatsächlich sagen, ich habe währenddessen noch so ein bisschen auf Twitter geschaut, mit einem halben Auge, und der gute Vinny V von der Brian and Vinny Show von der Observer-Webseite, der ist ja auch ein, also ich habe immer wieder geschaut, was der so schreibt, weil der ist ja auch ein absoluter Freund des, des Hoss-Fights, und den hat tatsächlich auch jemand gefragt, über den Titus und Neil-Kommentar, und mir ist es genauso gegangen wie ihm. Ich habe gesagt, ich bin so in dieser Orgie der Gewalt drin und habe den komplett ausgeblendet. Also ich hätte jetzt auch schon wieder vergessen gehabt, dass der überhaupt mitkommentiert hat. Ja, also ich werde mir das Match sicher nochmal anschauen, dann achte ich ein bisschen drauf. Aber meinetwegen hättest du mir das Match auch komplett ohne Kommentar zeigen können. ja, Finish hatten wir dann, dass, also ich dachte zwischendurch immer wieder mal, ja, vielleicht wird Sheamus gewinnen, beziehungsweise ich habe so ein bisschen den Verdacht gehabt, dass vielleicht Sheamus Drew McIntyre pinnt oder umgekehrt, dass sozusagen Gunther den Titel verliert, ohne wirklich gepinnt worden zu sein. Man hat aber die richtige Entscheidung getroffen, Gunther jetzt auf dem Weg, den Honky-Tonk-Man-Rekord zu brechen als längster Intercontinental Champion aller Zeiten, hat dann, wie wir es auch teilweise schon im Vorfeld mal gesehen haben, Sheamus auf den Rücken von Drew McIntyre gepowerbombt, hat Drew McIntyre nochmal gepowerbombt, hat damit gewonnen. Und ich bin ja normalerweise kein Typ fürs Fantasy-Booking, aber ich hätte mir sehr gewünscht, dass man jetzt irgendwann mal sieht, diese drei, wie sie gemeinsam nach dem Match ein Bier trinken. Und wenn ich ans WWE-Management einen Wunsch äußern darf, ich hätte gern vielleicht so eine europäische NWO aus diesen drei samt ihren Stables mit Imperium und Butch und Drew, Rich Holland, und dann hol dir mir bitte noch Tyler Bate und Ilya Dragunov dazu. Und dann hätten wir diesen europäischen NWO-Stable, der einfach alles vernichtet und alle Titel gewinnt, die Bloodline squasht, gemeinsam mit Brock Lesnar, Cody und allem, was noch dazu gehört. Ich will meine dominante europäische Fraktion haben, die einfach nur 5-Sterne-Matches am laufenden Band abliefern.
Tja, was würde also der Standard
so, ich habe schon Schlechteres gesehen in
der WWE. Nein, ich glaube, man hat auch sehr deutlich wieder mal gesehen, was so aus dem europäischen Wrestling, ich meine, Drew McIntyre und Sheamus sind ja schon ewig dabei, die nimmt man ja teilweise gar nicht mehr so als Europäer wahr, aber da hat man so mal die gute, alte, englische und ja österreichisch-deutsche Ringerschule auch gesehen, und wie wir es eigentlich von Gunther von früher kennen, absolute Härte und die beste sportliche Leistung des Abends, ich glaube, die hat er da auch wirklich erbracht.
Absolut. Also war ein tolles, tolles Match, wer es noch nicht gesehen hat. Dringende Anschauempfehlung. Gunther verteidigt seinen Intercontinental-Titel hier klar und deutlich am Ende. Weist ja quasi beide Gegner auch wirklich mit den Powerbombs hier in ihre Schranken. Danach wieder ein bisschen Werbung, Make-A-Wish, Cricket und so weiter und so fort. Und wir kommen zum Match um die WWE Raw Women's Championship. Da trifft natürlich Bianca Belair auf Asuka, und beide bekommen hier ein Special Entrance, ne? Also Asuka erstmal mit ganz vielen Doppelgängerinnen mit den Masken, die dann da in Richtung Kamera tanzen, und auch bei Bianca Belair wird getanzt. Das sind nämlich die Divas of Compton, die dann da ja eine kleine Aufführung machen, die ein bisschen lang gedauert hat, aber ich muss sagen, ich fand es dann trotzdem sehr, sehr niedlich. Chris, wie ging es dir da?
Ja, es war wirklich lang. also ich habe nichts dagegen irgendwie. Das Problem, was ich so ein bisschen damit hatte, sie stopfen einem halt Bel Air so rein und wollen alles irgendwie nutzen, dass man ihr zujubelt. Und das war halt auch wieder so ein Moment, ich dachte so, ah, sie kommt mit Kindern raus, ja, deshalb soll man sie jetzt bejubeln. Ja. ich habe mich irgendwo gefreut für die Kids, dass sie da so eine große Bühne hatten und da tanzen durften. Und das war sicherlich eine richtig geile Erfahrung für die Kinder, die gönne ich ihnen absolut, aber ich habe halt da schon gemerkt, dass ich so keinen Bock auf Bianca Belair habe mit ihrer Art. Ja, das war für mich der Entrance.
Okay, ansonsten, wenn wir jetzt hier ins Match einsteigen, Markus, haben wir dann ja eine Bianca Belair, die mit sehr viel Tempo und Energie loslegt hier. Wir sehen sofort einen Dropkick, sie drängt dann Asuka in die Ecke, wird dann aber auch ein bisschen ausgekontert und erhält dann auch am Ende ein paar Kicks in der Ecke. Trotzdem hier ordentlich Tempo drin. Ich bin aber ehrlich, ich hatte anfangs, obwohl die Action gut gewesen ist, echt schwer ins Match reingekommen. Ging dir das auch so?
Nein, also ich habe mir eigentlich von Anfang an gedacht, okay, die haben sich jetzt das letzte Match angeschaut und haben gesagt, ja, wir wollen mindestens genauso hart zuschlagen. Also es war auch so ein bisschen der weibliche Hausfight für mich. Und eins noch zum Entrance. Ich weiß nicht, ob ihr die Pressekonferenz geschaut habt, die nach der Show noch stattgefunden hat. Nee. da hat Triple H nämlich, da ist er selber sehr, sehr emotional geworden und musste sich wirklich auch sammeln dazwischen. Und in dem Kontext sehe ich dann diesen Entrance auch komplett anders. Es ist nämlich was ganz Furchtbares passiert, nämlich von dieses eine kleine Mädchen, das da auch diese Verrenkungen gemacht hat, von der ist tatsächlich leider an diesem Tag die Mutter verstorben. Und ja, die haben das sozusagen, also die hat das trotzdem durchgezogen, die ist da mit ihrer Truppe trotzdem aufgetreten, weil die das unbedingt machen wollten, weil die auch unbedingt ihr diese Möglichkeit trotzdem geben wollten, da auf dieser Bühne zu sein. Und unter dem Aspekt, muss ich sagen, gibt es keinerlei Kritik von mir an dem Entrance. Also bei mir ist dieser Bianca Belair Overkill noch nicht eingetreten. Ich habe das relativ neutral mir angeschaut. Ich habe Asuka ja schon beim Royal Rumble sehr, sehr gut gefunden. Und ich finde, die haben da durchaus abgeliefert. Nicht ganz auf dem Niveau vom Women's Title Match an Tag 1, aber viel hat für mich nicht gefehlt. Also ich fand, das war ein wirklich, wirklich gutes, hart geführtes Match.
Aber ich hatte halt eben so ein bisschen den Eindruck, dass auch das Publikum ein bisschen gebraucht hat, bis es ins Match reingekommen ist. Also diese Stimmung, vielleicht war man auch ein bisschen ausgelaugt von dieser Gewaltorgie von zuvor, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass da, es war ein bisschen ruhiger in der Halle.
Ja, aber ich glaube, das lag so ein bisschen daran, dass es so schnell losging zwischen den beiden, weißt du? Es hat wahrscheinlich jeder irgendwie so, okay, neues Match, jetzt erstmal langsam anfangen und dann steigert es sich. Und es war ja doch sehr, sehr, sehr schnell die Action da. Und ich bin jetzt nicht schlecht ins Match reingekommen oder schwer ins Match reingekommen, wie du gesagt hast. Ich war irgendwie verwundert, so dass es auf einmal schon richtig losging. Und hatte deshalb irgendwie so ein bisschen Probleme, dann auf einmal so, oh, das geht ja schon richtig ab hier. Weil, wie es halt so oft ist, dann guckt man mit jemandem und dann quatscht man noch und so, hey, Moment mal, das geht hier ja schon richtig los. Aber ansonsten stimme ich Markus halt zu. Ich fand dieses Match richtig klasse, hat Spaß gemacht. Im Grunde genommen hat dieses Match das große Problem, dass am Tag davor ein Frauentitelkampf war, der noch ein Stückchen besser war. Und man vielleicht deshalb dann auch so in der Nachbetrachtung nicht unbedingt dieses Match erwähnt, sondern eben Rhea gegen Charlotte. Aber an und für sich fand ich das Ding hier richtig, richtig gut. War sehr spannend, obwohl ich nicht davon ausgegangen bin, dass Asuka gewinnt, oder? Ich hatte, glaube ich, Bianca getippt. Lass mich kurz gucken. Ja, wir hatten beide Bianca getippt. Habe ich zwischendurch dran geglaubt, dass sie das Ding holen kann und war dann auch richtig im Kampf drin und habe mitgefiebert, weil ich keine Lust mehr auf Belair als Champion habe auch und Asuka halt toll ist. Wenn ich diesem Match etwas ankreiden sollte, dann sage ich, es ging mir ziemlich auf den Zeiger, dass sehr, sehr vieles einfach wieder nur darauf ausgelegt war, Bianca als so super stark darzustellen. Also so gefühlt alle zwei Minuten hat Michael Cole wild in die Hose ejakulierend gerufen, wie stark doch Bianca Belair ist. Und dann zum Schluss das Finish dann auch darauf ausgelegt wieder. Und das war mir ein bisschen too much. Meine Güte, wir haben sie jetzt so lang immer im Women's Main Event quasi gesehen. Wir wissen, wie stark sie ist. Wir wissen auch, was es für eine fantastische Wrestlerin ist. Daran äußere ich überhaupt keine Kritik. Das war mir halt wieder so ein bisschen zu viel. Guck doch, wie toll sie ist. Guck doch, wie toll sie ist.
Also, was mir hier so ein bisschen gefehlt hat, ich muss sagen, ich fand das Match, das war gut, aber ich fand es auch deutlich schlechter als das, was wir am Vorabend gesehen haben mit Rhea und Charlotte.
Deutlich schlechter finde ich ein bisschen fies.
Trotzdem, ich begründe das jetzt. Und zwar, weil unter anderem mir auch die großen Aktionen hier nicht groß genug verkauft worden sind. Wir sehen unter anderem eine große Liger-Bomb draußen auf die Matte von Bianca gegen Asuka. Am Anfang denkt man, oh mein Gott, Asuka zerbrochen, es ist gelaufen. 30 Sekunden später weicht sie Bianca Belair aber da schon aus und kann quasi die eigene Offensive starten. Dann wird ja hier auch die Geschichte erzählt, dass quasi Asuka die große Submission-Künstlerin ist und die immer ein Gegenkonzept quasi gegen die schnellen Aktionen, starken Aktionen teilweise auch von Bianca Belair hat. Es wird mehrfach der Ankle-Lock angesetzt. Was ist hinterher eine entscheidende Aktion? Es sind dann irgendwelche Handspring-Aktionen, für die du zwingend deine Beine brauchst. Genauso auch wie der KOD, wieder dann angesetzt wird, wo der Anklog überhaupt nicht verkauft wird und so. Und das sind so Punkte, wo ich sagen muss, das muss man dann auch verkaufen. Dann nimm das Ding mit, lass Bianca humpeln, lass die humpeln ins Seil gehen oder sonst irgendwas, aber versuch damit die Emotion zu erzeugen, weil das ist genau das, was mir hier gefehlt hat. Ich fand, das war technisch, wrestlerisch, war das alles top und ich finde, das war ein gutes, flott geführtes Match, was wir hier gesehen haben. Mir hat aber dieser Übergang gefehlt, dass man sagt, ja, das ist halt eben ein Klasse-Match, eben weil diese Geschichte, die hier vorgebracht worden ist, nicht ausreichend umgesetzt worden ist. Und das ist dann eben am Ende natürlich die Kraft ist, die hier den Ausschlag gibt. Das finde ich dann ganz nett. Ich mochte auch die Tatsache, dass Bianca dann am Schluss dem Blue Mist ausweicht. Was ich aber wiederum nicht mochte, war, dass wir schon wieder fast so eine Ref-Kollision gehabt haben. Markus, das hatten wir auch an Tag 1 schon gefühlt, dreimal.
Ja, das stimmt. Das dürfte gerade irgendwie so der Flavor-Spot of the Month sein, dass man da so diese beinahe Kollisionen irgendwie inszeniert, um da irgendwie mehr Drama offenbar reinzubringen. Ist mir auch aufgefallen. Habe ich auch nicht ganz verstanden. Hat man ein bisschen zu viel vielleicht eingesetzt an dem Wochenende. Ja.
Aber Olfi,
ja?
Zu dem, was du gerade gesagt hast zu dem Match, stimme ich dir tatsächlich überall zu, jetzt so im Nachgang, ja, wo du es erwähnst. Aber als ich es geschaut habe, dadurch, dass es so flott war und eben auch Spaß gemacht hat, ist mir das gar nicht so aufgefallen beim ersten Schauen. Ich glaube, beim zweiten Schauen hätte ich es wahrscheinlich auch gesehen. Und jetzt, wo du es erwähnt hast, ergibt das schon Sinn im Kopf. Aber ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen. Stimmt schon, ja.
Also das ist immer bei mir gibt es halt immer diese Grenze. Bei mir ist dann wirklich bei Rhea gegen Charlotte zum Beispiel, weil das war auch ein Weltklasse-Match, muss man sagen. Ne? Also ja, daran zu kommen, ist auch echt schwierig. Aber die haben es halt geschafft, auch durch die Art und Weise, wie sie jede Aktion ihrer Gegnerin verkauft haben, dass ich das glaube, was da passiert. Hier dachte ich mir nur so, also schön anzuschauen, aber mir fehlt die Wucht und mir fehlt die Intensität häufiger mal, die Intensität war durchaus da, aber ihr wisst, die Intensität im Verkaufen, die hat mir gefehlt.
Die große Dramatik irgendwo,
genau,
auch, die da drin steckt, ja.
Genau.
Aber wo du gerade sagst, Rhea gegen Charlotte, die haben das super verkauft im Match, stimme ich dir zu. Aber nach dem Match, die lachende Charlotte mit diesem typischen,
ja,
you got me there, kid, so, oh, das hat mich extrem genervt.
Da haben wir auch ein bisschen spekuliert, in welche Richtung das geht. Und da habe ich auch gesagt, da muss man
aufpassen. Aber dann macht sie auch andauernd.
Ne? Ja, aber da muss man auch aufpassen, weil das hat man schon häufiger gemacht. Das hat man auch damals mit Bianca und Sasha Banks, gab es ja auch sowas in die Richtung. Und ich habe auch gemeint, ich weiß nicht genau, in welche Richtung das geht. Ist das jetzt echt? Ist es Charlotte? Ist es Story? Das werden wir dann wahrscheinlich noch bei SmackDown sehen. Aber ja, aber ich fand das Match auch gut. Ich will das jetzt auch gar nicht kaputt reden oder so. Ich fand das gut und ich kann jeden verstehen, der dann sagt, ich habe da wirklich sehr, sehr viel Spaß mit. Die Action war gut, das war über weite Strecken sauber, das war intensiv geführt. Das hat schon gepasst, aber mir haben eben hier so ein paar Bausteine gefehlt, dass ich sage, ja, das ist es jetzt. Aber ich mochte es, dass man am Ende mit dem Ausweichen von diesem Sprühnebel da und dann auch mit dem Ausweichen des Peitschenhiebs, dass man so ein bisschen auf die Story quasi eingegangen ist. Das
absolut. Aber ich glaube, wär das Match an Tag 1 nicht so sensationell gewesen, dann wird man hier nicht ganz so viel dran rumkritteln wahrscheinlich.
Wahrscheinlich ist das so. Es ist, wie es ist. Am Ende gibt es dann doch aus dem Armbar heraus den KOD von Bianca Belair. Und der macht dann hier auch den Sack zu. Also der KOD, nicht der Bianca. Und Bianca Belair bleibt auf jeden Fall Raw Women's Champion. Geht weiter. Noch mehr Werbung. Ein bisschen Football, ein Footballer-Namen hier, George Kittle wieder im Publikum und Al Michael. Ich glaube, das ist ein Kommentator, wenn ich mich komplett täusche, oder?
Ja, wenn du das sagst.
Ich glaube, das haben die Kommentatoren gesagt. Ich weiß auch nicht, ich bin auch im amerikanischen Football nicht so beheimatet. Also schreibt uns da gerne.
Also Football gucken schon, aber wer in Amerika alles kommentiert, keine Ahnung.
Okay.
Aber auch irgendein legendärer Coach oder so, glaube ich, haben sie da. Vielleicht war das der Al Michaels, oder?
Al Michaels, also laut Google amerikanischer Sportreporter. Also
habt ihr eigentlich gesehen, da am Entrance der Typ mit dem Lisa Simpson-Shirt?
Nein.
Der stand, der war auch immer ganz auffällig im Bild halt. Was?
Mir ist aufgefallen, dass jemand mit einem Lisa Simpson-Shirt da war, aber ich habe nicht näher beachtet.
Das muss anscheinend auch irgendein halbwegs Prominenter sein, denn der Freund, der hier saß, der meint dann irgendwie so, hey, das ist doch Dingensbummens, absolute Underground-Legende aus New York. Und nicht nur, okay.
Also ein New Yorker U-Bahn-Fahrer, was sagst du?
So, machen wir weiter. Wir bekommen mal wieder The Miz und Snoop Dogg. Die verkünden hier erstmal die offizielle Zuschauerzahl. 81.395 Zuschauer. Und dann gibt es auch gleich die Gesamtzuschauerzahl für beide Tage. 161.892 Leute vor Ort. Also zumindest Tickets verkauft. Ich glaube, da werden auch sehr, sehr viele dabei gewesen sein, die hier doppelt gezählt worden sind.
Ich glaube auch nicht, dass das die verkauften Tickets sind, aber das werden wir wahrscheinlich erst so gegen Juli herum wieder erfahren, wie dann die tatsächlichen Zahlen waren. Aber es waren auf jeden Fall eine Menge Leute da.
Genau, also gut gefüllt hier das SoFi Stadium, da kann man echt nicht meckern. Und The Miz beschwert sich dann darüber, was hier am Vortag passiert ist mit dem Pat McAfee-Match und so. Und Snoop sagt dann nur so, my bad. Und dann bist du, ah, was? Ne, das ist alles, was du dazu zu sagen hast. Und dann sagt Snoop, ja, aber das sage ich nicht wegen dir, sondern das sage ich deswegen. Und jetzt will ich Chris hören. Chris, Shane McMahon kommt hier zum Ring gehüpft. Here comes the money.
Ja. Also ich, am Vortag, ne, du weißt ja, wie sehr ich Pat McAfee da liebe. Da dachte ich auch so, oh Gott, nein. Und dann dachte ich so, hey, komm, an Tag 2, dann kommt wenigstens jemand, mit dem ich was anfangen kann. Ne? Vielleicht ist es Bobby Lashley, vielleicht geben sie LA Knight den Spot, ne, weil sie wissen, dass der da bejubelt wird, wer weiß wie. Und dann, here comes the money. Und meine Güte, ich hätte ja gerne ausgemacht, aber ich habe die Fernbedienung unter der Kotze nicht mehr gefunden. Und, oh, ey, ja, Shane McMahon. Ich dachte, oh nein, jetzt darf sich The Miz noch für den wieder hinlegen. Und, und also, da kam dann so richtig der genervte Smart-Mark in mir raus, der absolut keinen Bock auf den Mist hatte und alles besser wusste. Und, ja, dann Snoop startet das Ding und Shane verletzt sich direkt beim Leapfrog. Und also man wünscht niemandem eine Verletzung, das ist scheiße. Man ist dann echt kein guter Mensch. Ich weiß aber, dass ich auch kein guter Mensch bin. Ich habe sehr gelacht, als es passiert ist, muss ich zugeben. Und alter Snoop, D.O. Double Jizzle, einfach der Retter, ja. Mein Highlight des Abends.
Die zweitbeste sportliche Leistung des Abends.
Wie bitte?
Die zweitbeste sportliche Leistung.
Ja, die zweitbeste sportliche Leistung. Improvisiert geil. Auch Mister natürlich. Schön zweimal Schlag in die Fresse und er haut dann den People's Elbow raus. Ich habe mich gefreut. Wer weiß wie. Also war viel besser als alles, was wir mit Shane hätten ertragen müssen. Also gute Besserung an ihn. Ich wünsche ihm wirklich keine Verletzung, aber ich musste trotzdem lachen, als es passiert ist, weil ich ein Arschloch bin. aber Snoop mit dem People's Elbow. Wunderschön, sowieso. Ganz ehrlich, den Typ kannst du immer dahinstellen. Ich habe keine musikalische Verbindung zu dem, aber ich lieb den, ne? Der macht immer gute Laune. Ich sehe den einfach nur, wie er da rumtanzt oder seinen Titel zeigt. Und ich freue mich, ne? Ich sitze da mit einem Grinsen vorm Fernseher. Und ja, hey, hier, Prominenter besiegt da einen Wrestler. Ist auch scheiße. Hätte ich von Shane auch scheiße gefunden, wenn er The Miz besiegt. Aber Snoop, People's Elbow, geiler Moment, nehme ich.
Markus, wie ging es dir hier mit der ganzen Szene?
Ja, also er hat mal wieder nicht ganz das Niveau seines Vaters erreicht, hat sich nämlich nur einen Oberschenkelmuskel gerissen, nicht beide im Match. Und ja, ich glaube langsam, Stephen McMahon bringt den Männern in ihrer Familie kein Glück. Also mittlerweile diese Verletzung hatten Vince McMahon, Shane McMahon und Paul Levesque, Triple H.
Ja.
Das liegt so ein bisschen in der Familie, glaube ich. Nein, also natürlich furchtbar.
Es gibt mal alle Leg Day, daran liegt das.
Ja, wahrscheinlich.
Die machen nur Oberkörper.
Nein, man hatte zunächst natürlich mal nicht gewusst, was ist da passiert. Ist das jetzt Absicht? Ich habe es dann gleich unmittelbar im Nachgang noch vor dem nächsten Match noch mal kurz angesehen. Also man sieht halt schon, der springt den Leapfrog, kommt auf, knickt eigentlich weg, versucht noch mal kurz aufzustehen, fällt sofort wieder hin. Die Kamera schneidet sofort weg, Miss geht einmal kurz hin, also setzt doch nicht nach oder so, und da hat man eigentlich schon gesehen, okay, da ist jetzt wirklich irgendwas passiert. Ist natürlich bitter, ich meine, der ist jetzt, glaube ich, auch schon an die 50.
52 ist er, ja.
Ist natürlich blöd, sich bei so einer Aktion zu verletzen. Spielt jetzt zum Glück fürs Produkt an sich keine große Rolle, weil er ohnehin nicht regelmäßig da ist. Hätte ich auch nicht damit gerechnet. Also ich dachte, der ist jetzt wirklich, der ist ja letztes Jahr nach dem Royal Rumble sozusagen rausgeflogen, weil er sich da nicht mit rumbekleckert hat, auch im Vorfeld ein bisschen im Booking lauter komische Ideen hatte offenbar. Hat mich ein bisschen gewundert, dass der mal wieder da sein durfte. Passt aber natürlich zu einer großen Show wie WrestleMania, da kannst du McMahons einfach nicht fernhalten. Hat mich ein bisschen gewundert, dass er nicht im Hell in a Cell Match irgendwie dabei sein wollte. Wahrscheinlich hat er im Vorfeld gesagt, na, dann komme ich raus und springe noch mal von der Cell runter durch einen Tisch durch oder so. Dann hat man vielleicht runtergehandelt auf, nein, mach doch mal einen Spot mit Miss.
Mach doch mal Leapfrog.
Ist eine reine Spekulation meinerseits, keine Ahnung. Ist natürlich bitter für mich auch, Snoop Dogg, der Held des Tages. Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht dieser Spot mit dem People's Elbow ohnehin vielleicht für danach geplant gewesen wäre. Aber man hat ihm offenbar das sehr schnell auch gesagt, mach mal, beziehungsweise es war auch sehr schnell im Ring und ja, hat, glaube ich, auch ganz gut improvisiert. Also auf jeden Fall ein absoluter Entertainment-Profi, der da gleich gecheckt hat, da ist jetzt irgendwas schiefgelaufen und ja, quasi sich in die Brandung geworfen hat, um das Ding noch zu retten. Und ich denke mal, typischen WWE-Zuschauer, der sich jetzt nicht näher damit beschäftigt, dem ist vielleicht gar nicht aufgefallen, dass da was schiefgelaufen ist. Der dachte wahrscheinlich, genauso soll es sein und gehört zur Show.
Auf jeden Fall. Also, wenn man hier was Positives rausziehen möchte aus der ganzen Geschichte, ist, dass Snoop auf jeden Fall hier die Show gerettet hat. Auch sehr souverän, dass er alles gemacht hat und alles andere habt ihr schon gesagt. Also, bei mir war es auch, als die Musik von Shane McMahon ertönt ist, ich glaube, das war so ein wahnsinniges Lachen. Das war kein erheitertes Lachen, sondern so, hahaha, er ist wieder da, ihr wollt mich doch verarschen oder so. Das kann doch echt nicht wahr sein. und ich musste auch ein bisschen, ich habe auch im Augenblick, wo er sich da verletzt hat, hab ich gedacht, was ist das denn? Was ist denn da passiert? Und dann kam meine Assoziation genau zu dem, was Markus gesagt hat mit der Familiengeschichte. Also irgendwas muss da mit den Oberschenkeln nicht stimmen. Irgendwie, House of McMahon, da passt irgendwas nicht. Nee, absurdes Segment eigentlich, so in seiner Gänze. Und naja, Snoop Dogg, guter Mann, hat's gerettet. The Miz hat ja nur auf die Schnauze bekommen. Ich fand die Idee übrigens ganz witzig, dass quasi The Miz hier an jedem Tag quasi irgendeinen blöden Gegner vorgeworfen bekommt. Hat ein bisschen was von Heath Slater damals gehabt, als der sich mit den ganzen Legenden angelegt hat und immer wieder auf die Schnauze bekommen hat. Naja.
Ja, es hat aber auch so ein bisschen was von House Show, wo Curtis Axel dann immer einen neuen Gegner verlangt. Irgendwie.
Ja, klar. Klar.
It's okay, aber ja, sowohl Shane als auch Pat da am Vortag sind halt nicht so die Leute, die ich mag. Deshalb war ich froh, dass der gute Snoop da eingejizzelt ist.
Ja. Machen wir weiter. Es heißt Hell in a Cell zwischen dem Demon Finn Balor und Edge. Was von Edge kommt, das werden wir gleich noch besprechen. Erstmal haben wir hier mal wieder ein bisschen Cross-Promotion, nämlich mit The Pope's Exorcist mit Russell Crowe in der Hauptrolle. Markus, einmal mehr Werbung hier innerhalb der Show, innerhalb der Matches, inklusive auch einem ja eingesprochenen Intro von Russell Crowe, wo dann eben auch WrestleMania mit dabei gewesen ist. Es gab eine Szene, da hat man das Gefühl gehabt, dass die Zuschauer fast die Werbeeinblendung ausgebuht haben. Ging es mir da nur mir so oder hast du es auch so wahrgenommen?
Ja, das kann durchaus sein. Also man muss halt dazu sagen, diese Sponsorship-Geschichten sind halt ganz, ganz groß. Aber wir werden ganz am Schluss vielleicht noch kurz auf die Zahlen eingehen. Man hat ja auch im Sponsorship-Bereich neue Rekorde aufgestellt. Das heißt, wahrscheinlich können wir uns darauf einstellen, auf so Cross-Promotion-Geschichten. Ich fand es eigentlich ganz cool, dass man so einen großen Star wie Russell Crowe, passt natürlich auch zum Hollywood-Thema der Show, dass man den da auch sozusagen wirklich als Teil der Show noch mit integriert hat, auch wenn es ein Einsprecher war. Ich werde mir den Film wahrscheinlich trotzdem nicht im Kino ansehen, weil es
zu gruselig ist.
Ja, weil es zu gruselig ist, da fürchte ich mich zu sehr. Nein, ich bin ganz, ganz große Horrorfilm-Fan. Wenn man mal irgendwo auf einem Streaming-Dienst unterkommt, vielleicht gucke ich ihn dann. Nein, also finde ich, hat grundlegend schon gepasst, aber da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Auch bei den Live-Shows, also wenn man die Leute da ein bisschen, gerade bei einer langen Show, zu sehr übersättigt mit so Werbeeinblendungen und Einspielern und Sponsorship-Deals, das möchte man nämlich dezidiert sicher nicht, dass die Leute dann auch für die Sponsoren wahrscheinlich nicht so toll beginnen, das wirklich lautstark auszubuhen.
Ja, und dann kommen wir hier in Richtung der Entrances, ne? Also der Brood Edge macht hier den Anfang. Und da muss ich erstmal Chris fragen. Chris, als Freund der guten, harten Musik. Und eigentlich hätte ich auch den David hier früher holen müssen, weil da war auch ein Schädel dabei. Wie fandest du hier den Entrance von Edge, also gerade den Brute Edge, der dann da ankommt mit diesem Mosaikspiegelschädel, den er sich da auf dem Kopf über den Kopf gezogen hat und dann nochmal die Flügel, die er ausgebreitet hat?
Ja. Ich fand's durchwachsen. Wir haben ja schon damit gerechnet, dass der Brute Edge kommt, aber dass dann halt auch die Einblendung dahinter direkt ist. Brute Edge, so damit der größte Depp ist rafft. Also, boah, ey, Leute. Jetzt wollte er aber auch wirklich den letzten Trottel irgendwie abholen, dass der versteht, was gerade abgeht. Ich mochte das, wie er so hochgefahren kam und diese Spiegelmaske sieht schon geil aus, ne? Aber als dann diese Flügel da aus dem Halloween-Shop da aufgeklappt sind, da habe ich schon sehr gelacht. Und das hat für mich irgendwie so die Bedrohlichkeit, die der Auftritt haben sollte, und die Ernsthaftigkeit, hat das so ein bisschen weggenommen, muss ich sagen.
Ich war ehrlich gesagt auch froh, als dann die Kamera weggeschaltet hat und als man dann den normalen Edge da hat stehen sehen. Und du hast auch im Publikum gemerkt, dass alle so, hey, wir wollten den Brute Edge zwar sehen, aber nicht den.
Ja, es war doch auch andere Musik und sieht nicht so aus. Und wo ist Gangrel? Und wo ist das Blutmann? sehr halbgar. Sehr halbgar. Ja,
und die Energie fehlte halt auch, finde ich, sowohl dem Song als auch dem ganzen Entrance. Und deswegen war ich dann heilfroh, als dann Outer Bridge und Metalingus wieder kam und so, danke, und auf einmal war die Crowd wieder da und ab die Post. Markus, wie ging es dir denn beim Entrance von Finn Bella, vom Demon, der hier hereinkam, mit lilafarbenem Judgment Day Nebel und Zeitlupe und so?
Ja, also den Demon Edge, also ich mag ja, ich habe das schon damals bei New Japan cool gefunden, wenn Prince David da mit seinem Ganzkörper-Make-up aufgetaucht ist. Das heißt, da freue ich mich immer, das hat dem Match auch so ein bisschen noch eine Special-Note gegeben. Fand ich eigentlich gut, ein bisschen die Tentakel hätte ich nicht gebraucht, vielleicht sind die noch von dem Bianca Belair-Entrance übrig geblieben, die Tentakel-Monster. Aber sonst fand ich das eigentlich schon ganz cool. Also es war halt ein großer WrestleMania-Entrance eigentlich für beide. Bei Edge ist es halt auch, es hätte gepasst, also meinetwegen hätten sie auch Slayer durchspielen können, aber man hat schon gemerkt, die Crowd ist dann schon mehr auf die bekannte Musik auch abgegangen.
Ja, und dann haben wir jetzt hier ein Match, was ganz im Zeichen. Was?
Darf ich ganz kurz noch was zu Finn Balor sagen?
Du darfst.
Ich finde, das hat farblich einfach nicht so richtig gepasst mit dem lila Judgment Day Zeug dabei. Das sah ein bisschen strange aus. Also klar, sie wollten ihm da seine Zugehörigkeit zu der Gruppe oder dass er der Anführer ist, das wollten sie schon optisch irgendwie zeigen, aber das sah seltsam aus.
Ich hätte auch gern noch gesehen, wie der Judgment Day am Vortag diese ganzen Waffen lackiert mit Fingerfarben oder so. Vielleicht Dominik, der irgendwie so Malen nach Zahlen oder so dann macht. Das hätte mir noch ein bisschen Freude bereitet. Aber da greife ich jetzt schon ein bisschen vor.
Ja, da wollte ich mich auch drauf zu sprechen kommen, weil das ging ja relativ schnell los. Und die beiden kloppen sich ja am Anfang so ein bisschen und stellen dann ja fest, so gut, nur mit Gekloppe kommen wir hier nicht weit, wir brauchen ein paar Gegenstände. Und dann holen sie ja die ersten Waffen hier raus. Und das ist ja, dann sind ja diese violetten Kendo-Sticks und Edge holt ja dann so einen roten Stuhl. Ne, das ist der mit dem roten Stuhl.
Ja, das sollte zum Proktologen gehen.
Ist das nicht auch ein Möbelhaus, die mit dem roten Stuhl?
Ja.
Zumindest in Österreich ist das hier der XXX-Lutz, der macht.
Ja, genau.
Der macht gut, damit der mit dem roten Stuhl.
Ja. Naja, und Markus, hier wird das Match ganz klar dadurch bestimmt, dass quasi Finn Balor in seiner Demon-Persona sehr unantastbar ist, sehr wild ist, sehr vieles nicht verkauft, keinen Schmerz spürt und Edge irgendwie versucht, ein Patentrezept dagegen zu finden. Und dann gibt es ja auch die Szene, wo er ihn dann ja, genau, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber da gibt es ja auch die Szene, wo er ihn dann in der Zellenecke quasi einsperrt mit den Kendo-Sticks zum Beispiel.
Und der arme Finn Balor schafft es auch nicht, diese Sticks wegzuziehen, weil er plötzlich eine spontane Handlähmung bekommt. Also das habe ich ein bisschen, das war zwar visuell ein cooler Spot, aber dann haben sie das als der Totale gezeigt und ich denke mir, der muss doch nur hochgreifen und diesen also quasi in die Ecke gedrängt und dann so quer, also diagonal quasi auf jeder Seite von diesen, ja, auf 90 Grad zusammenlaufenden Käfigteilen hat Edge dann eben oben und unten den Candlestick quasi so ein Dreieck quasi gebildet, wo Finn Balor dann eingesperrt war. Und ich dachte, ja, dann schiebt den blöden Stab halt zur Seite. Aber gut, in einer Welt, wo Leute in einem auf vier Seiten offenen Ring auch eingesperrt werden und nicht fliehen können, wenn irgendwie der böse Mann kommt, nehme ich das einfach mal als Teil der Story hin.
Aber es hatte wirklich so ein bisschen was von Cletus aus dem Simpsons-Film, ne? Mit dieser hüfthohen Mauer, wo er versuchen soll, zu dem See zu kommen und es nicht schafft.
Ja. Die Idee auch mit dem Dropkick fand ich dann ganz cool. Also das sah halt dann auch gut aus, muss ich sagen. Ne? Und dann Edge, der dann relativ schnell einen Tisch rausholt, der Demon, der einfach dann kommt, sich befreit hat, wieder komplett durchdreht. Ich bin mir sehr sicher, dass Kai sehr geschimpft hat, weil der Demon ständig die Zunge rausgestreckt hat.
Ja, das ist mir auch auf den Sack gegangen, Mann. Ich bin jetzt der böse Demon, ich streck die scheiß Zunge raus, Alter, ey.
Dann geht's in die Treppe, es gibt im Ring wieder einen Flapjack, dann schon sehr früh einen Impaler DDT, der Spear wird durch eine Slingblade gekontert. Dann auch geht es wieder nach draußen. Edge landet im Käfig. Und so weiter und so fort. Aber
also, Edge war ja auch schon durch den Tisch dann mal gegangen gleich.
Stimmt, per Double Dropkick, genau. Draußen, ne, war das auch noch.
Das war übrigens sehr schön, wo er durch den Tisch gegangen ist. Und dann klappt die obere Seite noch so runter auf ihn. Das sah sehr witzig aus.
Ja, und draußen geht es dann auch noch zur Sache. Da werden dann Stühle geworfen, es gibt einen Big Boot, es gibt einen Killswitch wieder im Ring und dann diesen Neckbreaker für eine 2. Also Edge hat hier eigentlich fast alle seine ganzen Trademarks rausgehauen, um die Demon irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Aber wenn die normalen Trademarks nicht ausreichen, dann braucht man halt eine Leiter. Ja, und Chris, du hast es gerade schon angesprochen, dieser eine Leiter-Spot, der ist ein bisschen daneben gegangen, als Edge dem Demon hier die Leiter entgegengeworfen hat.
Ja, um mal den großen Philosophen Peter Griffin zu zitieren. Bäm, voll in die Fresse. das gab dann eine ordentliche Platzwunde und das Match wurde unterbrochen. Also man kann es ja von medizinischem Standpunkt absolut verstehen, aber es nimmt dann natürlich immer was von Hell in a Cell, ne? Gerade wenn man an so Blutschlachten von früher zurückdenkt, ist es halt so ein bisschen seltsam, wenn das Match unterbrochen wird. Und ja, Edge musste dann auch erstmal improvisieren und ist dann rausgegangen, hat irgendwie unterm Ring dann nochmal nachgeguckt und alles irgendwie so halb rausgeholt, damit die Kamera irgendwas zu zeigen hatte, während sich um Finn Bella gekümmert wurde. Ist dann halt immer sehr, sehr unglücklich natürlich und nimmt so eine Dynamik aus dem Match. Aber ich war alleine schon sehr froh, dass es dann weitergehen konnte, dass da die Blutung gestoppt wurde und sie noch dieses Match zeigen konnten. Es wäre ja ein absolutes Debakel gewesen, wenn Bella nicht hätte weitermachen können. Und dann müssen sie da Hell in a Cell abbrechen. Also auch Kudos an Finn, dass er das dann durchgezogen hat. Denn
ja, man hat im Foto gesehen, wie das Ding ausgesehen hat, diese Wunde. Also da gibt es auf Twitter kursiert, das ist tatsächlich ein gut 10 Zentimeter langer Cut quer über den Kopf. Und soweit ich das mitbekommen habe, haben die tatsächlich, also er wollte offenbar unbedingt weitermachen, der Arzt, ich denke mal, die haben den wahrscheinlich auch mal ganz kurz irgendwie auf Gehirnerschütterung und sowas.
Ja, sicher.
Und sie haben ihm dann tatsächlich auch offenbar so ein Betäubungsmittel mal gespritzt und haben dann wirklich auch mit einem Stapler mal diese Wunde geschlossen. Also auch da Respekt vor Finn Bella, der da offenbar auch nicht vor großem Publikum abbrechen wollte, der hat sich da ordentlich verarzten lassen. Man hat es halt auch durch dieses rot-violette Make-up nicht so gesehen.
Ja.
Man hat dann mal in so einer Vogelperspektivaufnahme gesehen, dass da doch eine ganze Menge Blut auf der Matte war. Also kann ich schon verstehen und finde ich auch absolut gut, dass man da, also die Gesundheit geht vor, selbst wenn man jetzt das Match hätte abbrechen müssen, das würde ich niemandem vorhalten. Also wenn der einfach nicht mehr in der Lage ist, weiterzumachen oder das als zu gefährlich von den Ärzten wahrgenommen wird, na, dann ist das so, dann ist das Match abgebrochen.
Also falls du mich jetzt falsch verstanden hast, das würde ich auch niemandem vorhalten dann. Ich meine nur, das wäre halt ein absolutes Debakel gewesen, das dann abbrechen zu müssen.
Klar, vor allem in Hinblick auf früher. Also wobei wir hatten das ja, weil auch Leute gesagt haben, na, da unterbricht man. Also als Mick Foley damals durch die Cell gekracht ist, hat man ja auch mal erst unterbrochen und ihn gecheckt. Also von daher historisch sogar akkurat gehandelt, dass man sagt, da ist jetzt sowas Schlimmes passiert, da muss man den erstmal anschauen, bevor es weitergeht. Aber ja, zum Glück konnte er, also kann man wahrscheinlich jetzt bewerten, ob das schlau war oder nicht, trotzdem weiterzumachen, weil auch eine Gehirnerschütterung diagnostiziere ich nicht in 10 Sekunden. Aber zumindest konnte man das Match dann fortführen auch.
Ich habe tatsächlich zuerst gedacht, dass das vielleicht auch zur Match-Story gehört. Also nach dem Motto, so kriegen wir die Tür auf, so können wir oben auf den Käfig gehen oder solche Sachen.
Ja.
Das war so mein Gedanke. Ne? Ist ja nicht so gekommen. Und wie du richtig gesagt hast, Markus, große, schwere Wunde, die noch getackert bzw. geklammert worden ist. Der Stapler. Damit das hier auch alle verstehen. Nicht, dass da jemand denkt, da kommt ein Gabelstapler. Nein, also das war schon eine heftige Geschichte auf jeden Fall, muss man ganz klar sagen. Und größten Respekt an Finn Bálor, dass er da das Ding weiter fortgeführt hat. Ich bin mir auch sehr sicher, dass der am nächsten Tag schöne Kopfschmerzen gehabt hat nach dieser Leiter an den Kopf. So, irgendwann geht's dann aber weiter. Und ja, Markus, dann sind wir auch wirklich schon im Schlusssprint quasi, weil dann werden hier die Finisher auch vom Demon ausgepackt. Wir sehen 1916, Coup de Grâce sehen wir, der daneben geht den ersten Spear. Und dann sind wir wirklich schon auf dem Weg Richtung Schluss gerade.
Genau, also er hat dann nochmal einen Tisch rausgeholt. Da ist Bálor dann nochmal mit einem Kendo-Stick auf ihn losgegangen. Hat unten einen Stuhl, mit dem Stuhl gab es auch noch einiges. Und ja, er hat dann, also sie hatten dann sogar so eine kleine Plattform in der Zelle, die ist normal, also in der Hell in a Cell, die normalerweise nicht da ist. Da ist er dann noch so wirklich hoch und wollte nochmal einen Coup de Grâce zeigen und ist dann auch durch den Tisch durch. Also Edge ist da, hat sich dann noch runtergerollt. Und ja, dann hat Edge noch einen Spear gezeigt, da gab es noch einen Nearfall. Dann gab es noch ein bisschen mit einem Candlestick und einem roten Stuhl ein bisschen noch auf den Rücken. Und ja, dann hat er anders als der Jungle Boy nicht gezögert beim Concerto, hat ihn durchgezogen und hat auch so den Sieg davongetragen. Und ja, es war interessant. Ich glaube, auf dem Mantel waren ja sogar auch die Namen von Christian und Gangrel drauf, wenn ich das richtig gesehen habe. Beziehungsweise hat, glaube ich, sogar Michael Cole den Christian mal irgendwann zwischendurch erwähnt. Also fand ich auch sehr interessant. Aber da auf jeden Fall mit dem Concerto den Sieg geholt und den Demon in seine Schranken geweisen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das der... ich glaube, es war die zweite Niederlage vom Demon Finn, es war nicht die erste.
Ja. Ich meine, auch hat er nicht mal gegen Brock verloren? Vertue ich mich da?
Ich glaube, also irgendein großes Match hat er. Er war lang ungeschlagen als Demon und dann hat er, glaube ich, einmal verloren, zwischenzeitlich.
Brock ist ja, glaube ich, normal rausgekommen, oder? War das gegen Bray Wyatt? Demon gegen Fiend oder so? Gab's das nicht auch mal?
Ja, das gab's. Ich weiß es auch.
Ich weiß es auch nicht mehr. Aber wo Markus gerade sagte, da Bezug auf Christian. Das wollte ich nämlich vorher noch sagen. Es hat mich ein kleines bisschen geärgert, dass...
Gegen Roman hat er verloren. Das war das Ding, wo er da vom Seil gefallen ist.
Stimmt. Ja. aber was ich noch sagen wollte zu Christian, es hat mich ein bisschen geärgert, dass es beim Unprettier keine Reaktion aus dem Publikum gab. So.
Mhm.
Das stimmt, ja.
Ansonsten, Chris, wie gehst du hier aus dem Match raus? Gutes Match, schlechtes Match? Hätte man da mehr draus machen können oder hat man im Sinne der Umstände hier schon das Optimum rausgeholt?
Ach, im Sinne der Umstände war es wirklich gut. Ich glaube, moderne Hell in a Cell sind sowieso ein bisschen anders als welche, die wir vor einigen Jahren gesehen haben. Ich habe schon bessere Hell in a Cells gesehen. Ich habe schon schlechtere gesehen. Problem, was ich so ein bisschen hatte, für mich war diese Fehde irgendwie nicht mehr so richtig heiß. Sie ist eigentlich nur durch die Stipulation und den Ort noch mal heiß geworden. Das Match an sich, fand ich, hat Spaß gemacht. Sie haben auch gut drumherum gearbeitet. Wie gesagt, Kudos an Finn. Kudos auch an Edge, der da gut die Zeit noch verbrannt hat, dass die Kamera was zu zeigen hatte wenigstens. Ich fand's gut und unterhaltsam, war auch angemessen für eine WrestleMania. Und will da jetzt gar nicht groß in Tiefe gehen, welche Hell in the Cells alle besser waren oder sowas. Aber das war schon alles gut. War gut.
Ich fand es auch unterhaltsam. Also das ist, glaube ich, auch hier das Wichtigste. Ne? Also es war jetzt auch so eine Materialschlacht, die wir jetzt hier gesehen haben, mit ganz vielen Gegenständen, sehr schnell getaktet. Natürlich auch bestimmt durch diesen Demon-Charakter. Mir hat das Spaß gemacht. War natürlich ein bisschen over the top, ein bisschen cartoony auch bisweilen. Aber ich kann da nicht meckern. Max, möchtest du noch was dazu sagen oder wollen wir gleich weitermachen?
Nein, also ich fand auch, es war eigentlich, wir haben uns ein bisschen lustig gemacht über einzelne Dinge, aber es war schon ein sehr, sehr gutes Match.
Ja, und dann machen wir weiter. Chris hat, glaube ich, gerade das Stichwort Zeitverbrennen aufgebracht. Das passt auch dazu, was jetzt danach passiert ist, weil da wurde mal eben 20 Minuten Sendezeit quasi verbrannt mit ja, Segmenten, mit einem kleinen Interview noch mit Bianca Belair und den Mädels, dann noch Trailer zu WWE Backlash und Puerto Rico. Dann gab es noch die Hall of Fame und einiges mehr. Also Markus, da hat man sich wirklich Zeit gelassen vor dem Main Event, oder?
Ja, also da gab es echt, ich habe es ja live geguckt und du, glaube ich, dann Zeitverzögerung. Ich glaube, ich habe dir dann auch am nächsten Morgen geschrieben, also nach Hell in a Cell kannst du mal die nächste halbe Stunde skippen, da passiert gar nichts.
Ja, ich habe es mir trotzdem natürlich angeschaut, Chronistenpflicht und so, aber ich habe mir auch gedacht, Mensch, warum? Wir müssen irgendwie auf unsere fast 4 Stunden kommen und deswegen ballern wir hier alles hintereinander. Ich meine, dass man die Hall of Fame noch bringt, kann ich verstehen, aber dann noch diese Masse an Trailern und das Ganze drumherum war dann doch ein bisschen...
Da hätte mal Bobby Lashley wirklich ein Match geben können, oder?
Ja.
Mich hat es ein bisschen gewundert. Ich bin ja fast davon ausgegangen, dass man, nachdem Ray ja hier der Headliner war und auch bei allen nochmal durchgegangen ist, die ganze Bühne entlang, ich hätte ja wirklich damit gerechnet, dass vielleicht es noch eine Attacke durch Dominik gibt, dass man da vielleicht noch einen kleinen Engel irgendwie einbaut. Hat man aber nicht gemacht, also weder bei der Hall of Fame selbst, jetzt bis auf diese kleine Szene, wo sie die Halle verlassen haben, noch hier, also die Hall of Fame bleibt sozusagen heilig und wird nicht irgendwie für niedrige Storyline-Zwecke missbraucht.
Genau das. Und dann sind wir auch angekommen bei dem Main-Event-Match zwischen Roman Reigns und Cody Rhodes. Und es geht natürlich um die Undisputed WWE Universal Championship. Auch hier wieder Stichwort Zeit. Also die Entrances haben sich auch ordentlich Zeit genommen hier. Also Cody hat erstmal die halbe, ich weiß nicht, wie viel Tonnen an Pyro da verballert worden sind, als er hier rausgekommen ist, mit dem Aufzug natürlich auch von unten wieder hochgefahren und dann, sehr viele Explosionen, sehr viel Feuerwerk. Bei Roman Reigns gab es ein ganzes Klavierorchester noch dazu. Roman in Zeitlupe diese gesamte Rampe runter mit Paul Heyman und Solo Sikoa. Ewigkeiten gedauert, dann im Ring posiert, dann auch noch mal WrestleMania Acknowledge Me. Also Markus, ich glaube, du hast gesagt, 11 Minuten oder was war das, wie viel da weggegangen ist?
Also 11 Minuten gingen die Entrance insgesamt. Bitte jetzt aber nicht über das Ring-Outfit und Entrance-Gear von Cody hinwegsehen. Also das war ja die personifizierte amerikanische Patriotisten-Darstellung. Also der American Nightmare hier mit einem schönen Mantel, wo hinten auch noch die Adlerschwingen drauf waren. Und sehr schön, also er hatte auch einen Weightbelt und es war tatsächlich so, dass im Vorfeld ja angekündigt, dass er da einen eigens angefertigten Weightbelt haben wird, wo sämtliche Indie-Promotions draufstehen werden, für die er sozusagen in seiner Pause zwischen den WWE-Verpflichtungen angetreten ist. Also, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, auch von Leuten, da dürfte tatsächlich alles drauf gestanden sein, bis auf Bar-Wrestling, weil das natürlich im Rahmen von Speaking Out auch gecancelt wurde. Aber AEW, Ring of Honor, All In, WXW natürlich, alle da verewigt und sehr schön auch. Er hat diesen Titel gegeben an den Sohn von Brody Lee, also Amanda Huber und der Negative One waren da auch in der ersten Reihe vor Ort, also sozusagen eigentlich Leute, die bei AEW auch unter Vertrag sind und dort wichtige Rollen haben. Also Amanda Huber ist ja da im Social Outreach Programm und Negative One hat ja auch einen Vertrag eigentlich sogar. Fand ich eigentlich sehr schön, wenn man die Geschichte kennt. Also Cody Rhodes war ja wirklich einer der Stützen, auch als sein Vater gestorben ist, war glaube ich auch einer von denen, die mit im Raum waren, als seine Mutter ihm das dann auch den Kindern gesagt haben, dass der Brody Lee verstorben ist. Also da gibt es auch eine sehr enge persönliche Beziehung und fand ich auch schön von der WWE, dass man das da nicht irgendwie blockiert hat, sondern dass man gesagt hat, okay, das ist okay, das zeigen wir. Das hat mich emotional schon sehr berührt und ja, da sollte man nicht drüber hinwegsehen. Das war schon ziemlich cool, fand ich.
Ja, hast du vollkommen recht. Auch gut, dass du das nochmal aufbringst. Kommen wir trotzdem hier an der Stelle mal zum Match. Chris, wir haben ja hier zwei Wrestler im Ring stehen, die grundsätzlich von ihrer emotionalen Lage hier sehr unterschiedlich dargestellt worden sind. Cody Rhodes, der wirklich voller Energie, voller Feuereifer quasi hier gewesen. Roman Reigns, der fast so ein bisschen arrogant gewesen ist oder fast hochmütig, der sich hier am Anfang auch über Cody lustig macht, sehr souverän sich gibt. Wie hast du hier gerade diese Personenkonstellation gesehen?
Das hat mir richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Also man wusste ja im Grunde genommen, wie sie ins Match gehen. Und es fühlte sich alles groß an. Es fühlte sich auch nach dem richtigen Zeitpunkt an, dass Roman Reigns auch über seine Arroganz und seine Bloodline stolpert. Und Cody hatte so die Zuschauer im Rücken. Das hat alles irgendwie gepasst. Also ich habe ja auch bei der Preview gesagt, ich bin jetzt nicht der riesen Cody Rhodes-Fan oder so. Es fühlte sich groß an. Es war richtig Main-Event-Stimmung. Und ja, ich habe das einfach genossen, muss ich sagen. So, also ich glaube, die ersten paar Minuten habe ich dieses Match selbst gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich habe diese Atmosphäre einfach so aufgesaugt.
Es hat sich eben richtig angefühlt wie ein großer WrestleMania Main Event, ne? Das muss man hier ganz klar so sagen. Also auch wenn wir im Vorfeld gesagt haben, ja, vielleicht die Geschichte noch nicht ganz auf dem Peak, dass das WrestleMania Main Event sein müsste, aber als die beiden dann im Ring standen, nach den Entrances, nach dem ganzen Drumherum, hat man dann schon gesehen, so, nee, das sind halt zwei riesige Stars einfach. Und man hat auch gedacht, Mensch, Cody, der kann das Ding hier holen. Und wir haben auch das Stadion ist, glaube ich, zu 90% davon ausgegangen, dass Cody sich hier den Titel holt. Sollte er dann anders kommen, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Markus, wie hast du gerade jetzt hier diese Anfangsphase gesehen? Es ging ja erstmal so ein bisschen hin und her. Und es wurde auch sehr früh klar gemacht, dass Solo Sikoa hier eine gewisse Rolle innerhalb des Matches spielen sollte, weil der ja auch sehr früh schon mit dem Stuhlschlag hier eingegriffen hat.
Genau, also mir ist ein bisschen ähnlich gegangen. Ich habe das am Anfang mal wirklich eher so genossen, diese ganze Atmosphäre. Cody hat dann auch gleich so diesen Golddust-Spot gezeigt, wo sich sozusagen hinfallen lässt und diese Ohrfeige nach oben austeilt. Aber dann hat, dann war es eigentlich ein bisschen die Roman Reigns Show. Und genau, Roman ist eben mit Paul Heyman und mit Solo Sikoa rausgekommen, also nicht mit den Usos gemeinsam. Der ist ja auch sein persönlicher Enforcer jetzt, der Solo. Und genau, der hat dann schon nochmal sich bemerkbar gemacht an der Stelle.
Wir haben auch gesehen, davor, vor dieser Attacke gegen Cody mit dem Stuhl, gab es ja auch nochmal einen Brawl auf der Rampe. Da hat ja dann Roman zum Beispiel Cody erstmal noch auf die Rampe geslammt. Vorher auch schon die Rippen ein bisschen bearbeitet worden. Danach Cody aber auch wieder zurückgekommen, hat Roman auf die Rampe geslammt, ging dann wieder zurück in den Ring. Und quasi als Roman schon wieder im Ring gewesen ist und Cody auf dem Weg zurück gewesen ist, hat sich Solo auch direkt neben Cody, das fand ich ein bisschen unglücklich, also wirklich so direkt nebenan einen Stuhl genommen und hat ihm den Stuhl quasi in die Rippen gerammt. Das hat Roman dann wiederum ausgenutzt, um erstmal einen Drive-by-Dropkick zu zeigen, dann die Krawat, also hier einen Haltegriff. Solo, der erneut eingreift, Roman, der dann mit einer Clothesline nachlegt. Also generell dieser Personalie Solo Sikoa hat hier eine sehr, sehr große Rolle natürlich schon im gesamten Matchverlauf gespielt.
Das haben wir ja in der Preview auch schon gesagt, ne?
Genau das.
Ich fand es übrigens gar nicht so unglücklich mit dem Stuhl, denn er war ja ein Stück weiter weg von Cody und also da gestehe ich zu, dass dann ein Cody in der Zone ist, weißt du, dass er da so einen Tunnelblick aufgesetzt hat und das nicht mitkriegt, dass der da den Stuhl drunter herholt. Das fand ich schon okay. Vorher möchte ich noch einen Spot ansprechen, den ich recht cool fand. Disaster Kick into Powerbomb.
Stimmt, ja.
Hat mir Spaß gemacht.
Ja. Das war so der erste große Knall, den es quasi hier gegeben hat. Da bin ich bei dir. Den nächsten großen Knall, wenn wir so ein bisschen weitergehen, dann soll es ja nach draußen gehen und irgendeine Aktion auf das Pult geben hier. Und es ist ja dann schlussendlich Cody, der Roman Reigns dann ja im Backdrop von einem Pult.
Genau, glaube ich, eine Powerbomb zeigen und ist dann gebackdroppt worden von einem Tisch auf den anderen.
Genau, und dann war dann auch Cody wieder komplett da, das große Cody-Comeback. Es gab den Cody-Cutter für zwei. Es ging auch nach draußen. Roman nach dem Dive von Cody dann auch mit den Rippen in die Guardrail sehr, sehr angeschlagen. Aber dann auch wieder die Personalie Solo Sikoa attackiert hier mit dem Weight-Belt, wird dann aber auch des Ringes verwiesen erstmal und ist dann scheinbar weg, sodass wir hier quasi einen vorerst einen One-on-One haben. Wir sehen Roman, wie der sich den Gürtel nimmt, mit dem Ref dann streitet, weil der eben sagt, hey, du kannst den Gürtel hier eben nicht nehmen. Diese Verwirrung nutzt Cody aus für den ersten großen Nearfall. Es gibt einen Superkick und die Crossroads. Ne? Und ja, das war schon das erste Mal, dass wir hier gesagt haben, Mensch, vielleicht wird's ja doch was. Und danach gehen halt auch merkt man, dass man so langsam nicht Richtung Finish geht, aber die Aktionen werden größer und bedeutungsvoller. Und Markus, da packt man dann hier auch einen Uranagi aus, da packt man den Superman-Punch-Konter in den Pedigree aus. Also da ist dann schon die Stimmung da.
Ja, vor allem der Pedigree, ja, den haben wir ja schon jetzt auch bei Seth Rollins gesehen. Und da natürlich, also Rhodes, Cody hat ja auch sozusagen diese, also es war sehr interessant, weil bei AEW hat er ja diese quasi persönliche Fehde mit Paul Levesque, mit Triple H aufgebaut, hat er auch beim ersten Pay-Per-View diesen Thron zerstört. Und fand ich auch einen netten Callback, dass er da hier den versucht hat, mit dem Pedigree auch den ausgepackt hat. Genau, dann gab es zunächst noch einen Disaster Kick. Das ist allerdings in einem Superman-Punch geendet. für noch einen Nierfall. Und da hat man es erstmal gesehen, dass das Roman Reigns ein bisschen Zweifel vielleicht hat. Also das war eine, ich habe das am Anfang ja gesagt, das war eine sehr schöne Geschichte mit Cody ist der emotional, der ist konzentriert, der will das. Und Roman sieht das eigentlich ganz locker, macht sich ein bisschen lustig, sagt, schau, der ist quasi ein bisschen nervös. Für mich ist das ein normales, hat er, glaube ich, auch im Vorfeld mal gesagt, für ihn ist es halt ein normaler Arbeitstag, nichts Besonderes sozusagen. Und das war das erste Mal, dass man so ein bisschen auch die Zweifel im Gesicht bei Roman Reigns entdeckt hat.
Genau, und Roman will ja dann auch ihren Sack zumachen, zeigt den ersten Spear, wird aber gekontert in Sunset Flip für den 2. Dann setzt Cody hier eine alte Aktion von seinem Vater an, nämlich den Figure-4 Leg Lock. Roman kommt aber relativ schnell raus, dreht die Aktion auch um, wird dann aufgelöst, dann geht es ein bisschen hin und her sozusagen. Und am Ende gibt es dann den Spear von Roman Reigns, der sitzt dann auch. Aber Cody kann hier tatsächlich aus dem Spear auskicken für einen großen Near-Fall. Wälzt sich dann quasi, da wird dann noch mal ein bisschen gerungen quasi und Roman versucht dann hier mit der Guillotine, das war ja auch eine Zeit lang sein Finisher, den Sack endgültig zuzumachen. Cody befreit sich da aber mit Herz und jeder Menge Schläge am Boden. Da geht es ein bisschen drunter und drüber.
Kleinen Moment mal eben, ja. Olaf, bevor du weitergehst. Wie fandest du die Phase? Ich fand das echt gut gemacht, dass dann diese Aggression von Roman durchkommt und er da mit Ground and Pound arbeitet und ihn quasi wieder so in den Boden hauen will, dieser puren Aggression und Kraft. Und es halt dann nochmal so ein, also es war ja keine lange Phase, aber es halt noch mal diese Phase gibt, wo er den dominanten Part so richtig einnimmt und Cody wieder da durchkämpfen muss. Ich fand das echt gut gemacht. Also das hatte halt so ein bisschen was von so einer Heldengeschichte, wo der Held noch mal runtergebrochen wird und sich wieder aufrappeln muss. Also fand ich richtig, richtig gut und richtig spannend gemacht.
Das ist ja auch das, was dem Roman Reigns Charakter so eine gewisse Tiefe gibt. Auf der einen Seite ist er dann eben arrogant und auch sehr kontrolliert phasenweise und hat alles im Griff. Und dann ist er aber eben auch cholerisch und wütend und aggressiv und brutal. Und wenn es dann eben sein muss, das ist nämlich genau das, was dann immer zum Vorschein kommt. Ne? Mit den Schlägen am Boden, mit der Guillotine, so, ey, wenn es alles nicht mehr geht, dann erwürge ich dich halt einfach. Ne? Ist mir doch vollkommen egal, wie es dir danach geht. Ne? Ich choke dich einfach aus und dann ist die Sache hier gelaufen. Mag ich auch sehr gern. Und die Guillotine, auch das wiederum was Schönes eben an diesem Charakter und am Moveset von Roman Reigns, dass er so eine Vielzahl an Aktionen mittlerweile hat. Ich hätte auch hier an dem Punkt, wenn das jetzt nicht unbedingt der WrestleMania Main Event wäre, hätte ich mir auch vorstellen können, so, ja, mit der Guillotine könnte er auch gewinnen, ne? Haben wir auch schon früher mal gesehen. Hat dann für mich gepasst. Ja, und Markus, dann gibt's den Ref-Bump und einen doppelten Clothesline, wo ich sagen muss, ich bin großer Fan von doppelten Clotheslines und kurzen Verschnaufpausen im Match, weil danach geht's richtig durcheinander und es gibt die Eingriffe.
Genau, also der Cody bootet quasi den Referee weg, also in dem Fall nicht, wie wir es öfter gesehen haben, diesmal ist der Ref tatsächlich getroffen. Genau, und dann gab es diesen Double-Down-Spot und dann waren plötzlich, also da wollte er den Crossroads ansetzen, da waren plötzlich die Usos da, haben ihn gesuperkickt, haben auch den 1D gezeigt und dann natürlich, schon ein bisschen zu erwarten, Kevin Owens und Sami Zayn kommen sozusagen rein, um da die Fronten auszugleichen, gibt einen Stunner, es gibt einen Stunner für Roman Reigns dann von Kevin Owens und von Sami Zayn gibt es einen Helluva Kick, also da hat man dann auch tatsächlich gemeinsam gegen Roman Reigns noch gearbeitet, hat allerdings auch nur für einen Nearfall gereicht, also genauso wie vorhin mit dem 1D auch, glaube ich. Und ja, dann ging es auch schon Richtung Ende. Also da haben die mit den Usos nach draußen gebrawlt. Die waren dann weg, alle vier, die beiden Teams. Und ja, dann hat Cody sozusagen diesen Chick Redneck Roll artigen Move von Dusty Rhodes noch aufgepackt mit den Jabs, mit dem Bionic Elbow, mit dem Goldust Uppercut. Und ja, dann dachten wir eigentlich alle, okay, jetzt ist sozusagen das große Finish.
Darf ich gerade noch mal ganz kurz reingrätschen? Weil diese Abfolge, die wir dann da haben, Cody kontert ja quasi den heranfliegenden Roman Reigns, der Superman-Punch hier attackieren will, mit diesem Flip-Flop-and-Fly, wie sie es ja genannt haben, also mit den Dusty-Schlägen. Und ich kann es dir nicht sagen, also vorher hatte man ja schon mit diesem Schlagabtausch, hat man das Publikum ja schon absolut drin gehabt, ne? Die waren halt alle dabei. Und ich bin jetzt nicht der allergrößte Dusty-Rhodes-Fan gewesen oder sonst irgendwas. Ne? Aber ich fand diesen Augenblick, ich fand das so passend auch, dass du dann quasi diese Geschichte aufgreifst und sagst, ja, jetzt diese Aktion von seinem Vater, die sorgt dann eben mit dafür, dass er dieses Fenster aufstoßen kann, dass er dann danach die Crossroads zeigen kann, zweimal, und dass er quasi auf dem Weg zum Titelgewinn hier ist. Und ich hatte da wirklich Gänsehaut, als das passiert ist, weil ich diese Geschichte in diesen Aktionen verpackt so gut umgesetzt fand. Chris, wie ging's dir da?
Genau so, Olaf. Also, als er da angefangen hat, und ich dachte, jetzt der Bionic Elbow, wie geil. Also, ich habe nie viele Dusty Rhodes Matches gesehen. Ich bin ja dafür auch noch ein bisschen zu jung dann. Aber kennt man halt, ne? Und man kennt auch die Geschichte und eben um Dusty und wie Cody das verpackt hat und auch was Dusty einfach für ein respektierter und guter Typ hinter den Kulissen war. Und es hat so gut gepasst und ich habe mir das so sehr gewünscht, war komplett drin und ja, dann kommt alles anders und Heyman lenkt den Ref ab.
Es ging ja auch noch weiter, er hat dann ein Crossroads gezeigt, hat ihn festgehalten, also quasi so.
Ja, genau, diese Steigerung, das war geil. Ja.
Gezeigt und wollte dann noch einen dritten und dann, okay, drei Crossroads, keiner mehr da, der ihn irgendwie unterstützen könnte. Vorher diese Dusty Moves, diese Gold Dust Moves, also die kompletten Signature Moves der ganzen Familie ausgepackt. Drei Crossroads und damit ist die Geschichte gegessen. Nein, Paul Heyman lenkt kurz den Referee ab und plötzlich Solo Sikoa in einem Hoodie wieder da. Samoan Spike, Spear und Roman Reigns verteidigt den Titel.
Wie fandet ihr das? Für mich war das schon ein ziemlicher Downer. Also das, ich fand's nicht gut. Also jetzt nichts gegen Roman. Und nein,
ich habe tatsächlich bin da gesessen, allein um 5:30 Uhr morgens in meinem Wohnzimmer und habe tatsächlich mal laut gelacht, weil ich nicht geglaubt habe, dass sie es wirklich durchziehen.
Ja, also da wird einem das Herz schon so ein bisschen schwer. Ne? Man hat es eben auch genauso aufgegriffen, dass man hier. Man hat uns ja extrem Mut gemacht eigentlich, ne? So mit ihm gerade mit dieser Abfolge, mit den Crossroads. So, ja, jetzt, es ist endlich vorbei, wir bekommen den Titelwechsel. Wir haben so lange drauf hingefiebert. Es ist nicht Sami Zayn, aber hey, es ist Cody Rhodes, den nehmen wir auch. Und der hat sich hier so gekämpft, der hat so gekämpft. Das fühlt sich so groß an, das fühlt sich so richtig an. Und dann kommt Solo mit dem Samoan Spike, es gibt den Spear und das Finish. Und ich habe da gesessen so, ha, mutig? Ich finde es wirklich mutig von WWE, was sie da machen. Ich weiß aber nicht, ob es richtig ist.
Also klar, es kann viel passieren. Und ich nehme gerne alles zurück, wenn sie das cool jetzt verarbeiten. Aber es ist bei mir gerade echt die Luft jetzt raus. Ne? Also es fühlte sich alles so richtig an. Es war die große Bühne. Es war der Mann, den sie da auch als Babyface-Star gerade am Aufbauen sind. Und es passte. Es passte alles. Und wir wollten ja schon den Moment mit Sammy und dann sagen also, ja, komm, Sammy kriegt diesen Moment nicht, der kriegt einen anderen. Jetzt Cody Rhodes bei WrestleMania, das passt alles. Und
ja, vor allem, wir dachten so, okay, Sammy ist ja jetzt mehr oder weniger passiert. Cody ist seit letztem Jahr der Plan und den Plan wollen sie nicht ändern. Das ist die lang geplante Storyline, genau.
Alles gut, aber irgendwie, ich hänge jetzt da so, ja, wer soll's denn jetzt dann machen? Und wann? Und irgendwie. Also es hat jetzt auch gereicht, es war ein genialer Title Run, ja, und Roman das super alles gemacht, Bloodline, klasse, will ich gar nicht dran rummäkeln, aber irgendwie, es fühlt sich so ein bisschen an, als wollten sie jetzt dann die 1000 Tage voll machen und das dann auch irgendwie vermarkten und es muss halt irgendwann mal gut sein und was soll da jetzt kommen? Dann irgendwann Jay? Das wäre mir
also
so ein bisschen zu klein, muss ich sagen.
Zwei Dinge vielleicht. Also man hat ja auch dann bei der Pressekonferenz nachher, ist Hunter ja auch wirklich gefragt worden, ob man da eben nicht wirklich die Chance vertan hat. Also man hatte jetzt Sammy, man hatte jetzt Cody. Das war sozusagen die große Bühne mit dem Publikum, dass das auch wirklich wollte, der wahrscheinlich seit vielen Jahren wieder am besten aufgebaute Main Event. Und Hunter hat nur gesagt, naja, wartet mal ab, wir haben eine Geschichte, wir haben morgen Raw, also das ist auch das einzige Mal, dass ich Raw erwähnen werde, ich werde auch nicht spoilern, aber er hat bei der Pressekonferenz gesagt, wir haben morgen Raw, morgen wird es vielleicht ein neues Kapitel geben. Also er hat da offenbar schon einen Plan. Sei es mal dahingestellt, wie das jetzt ist mit mehr Einfluss von Vince McMahon, ob dieser Plan, den Triple H da hatte, auch so ausgeführt wird. Aber ich habe was sehr Interessantes gelesen auf unserem Discord. Habe jetzt leider nicht mehr auf die Schnelle gefunden, wer es gesagt hat. Aber da hat es einer unserer User hat das eigentlich sehr schön zusammengefasst, wo er gesagt hat, die Geschichte ist eigentlich die, also egal, ob es jetzt Sammy ist, ob es Cody Rhodes ist, ob es Kevin Owens ist, man hat jetzt auch immer wieder auch erwähnen, selbst Leute, die nicht mehr da sind, also in Cesaro und so, wen Roman eigentlich alles geschlagen hat. Und die Geschichte ist immer, er gewinnt dann am Ende doch irgendwie, weil ihm eben die Familie hilft. Und dieser User hat das eigentlich sehr schön dargestellt. Er hat gesagt, solange er diese Familie um sich hat, wird er immer gewinnen, da wird man ihm nie irgendwie beikommen können. Das heißt, die Bloodline muss eigentlich von innen zerstört werden, nach und nach, bis er am Ende wirklich ganz alleine dasteht und dann kann man ihn auch besiegen, weil ihm einfach diese Supportstruktur weggebrochen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das die Geschichte, die sie mir erzählen wird. Ich hoffe auch nicht, dass wir diese 1000 Tage und dann den Titelwechsel in Saudi-Arabien bekommen an einem Vormittag Ortszeit, also nach einer Riesenshow, die auch sehr viel Hype hatte. Vielleicht wird es der SummerSlam, vielleicht hat man wirklich die Eier und zieht das Ganze wirklich bis zur nächsten WrestleMania durch. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Geschichte jetzt irgendwo in diese Richtung hingeht. Es brechen ihm die Usos weg, es bricht ihm irgendwann Solo Sikoa weg, es bricht ihm irgendwann sein Wise Man weg und dann steht er ganz alleine da und wer auch immer ihn dann entthront.
Ja, stimme ich insofern zu. Ne? Das Problem ist, es wird jetzt trotzdem noch weitergezogen und das war jetzt so ein guter Zeitpunkt. Du musst erstmal wieder irgendwie den Gegner und den Zeitpunkt so hinkriegen, dass es passt. Das ist dann nochmal eine ganz eigene Aufgabe und wenn die Bloodline auseinandergeht, ist es dann ein Titelmatch gegen Jay? Wäre mir zu klein. Wen stellen sie jetzt dann als Gegner dar? Auch wenn er alleine ist, ist er ja nicht ungefährlich, wer dann den Titel holt. Also da muss an etlichen Ecken und Enden muss das wieder zusammenlaufen. Und ich sehe die Gefahr, dass das nicht wieder so gut passen wird, wie es jetzt getan hätte.
Ja, also man hat jetzt zweimal den, wie sagt man es auf Englisch, Lightning in a Bottle eigentlich. Den hätte man mit Sammy in Montreal gehabt, den hätte man jetzt hier auf der ganz großen Bühne mit Cody Rhodes gehabt, auch mit dem Aufbau, mit der Verletzung, mit der Rückkehr, mit dem Rumble-Sieg, mit der ganzen Familienhistorie, mit Dusty. Dusty, der ja auch einer der Mentoren von Roman Reigns war bei NXT in Florida. Da hätte man die Geschichte schon kulminieren können, aber es ist halt die Gefahr, ja, wenn die Geschichte zu lange ist. Man hat das, ich glaube, Hunter hat das auch verglichen mit, wenn du dir einen Film anschaust, du willst ja quasi nicht bei jeder Szene dir denken, das ist jetzt die Finalszene, ah nein, da passiert doch noch was, sondern du willst eigentlich dann am Schluss dein richtiges Ende haben. Es ist halt so ein bisschen dieser Return of the King-Vergleich vielleicht so. Es ist die Geschichte eigentlich schon auserzählt und dann passieren am Ende irgendwie noch 5 Geschichten nachher, bis es dann wirklich mal ein Ende findet. Und ich sehe auch ein bisschen die Gefahr, sich mittlerweile die Bloodline-Geschichte ist gut erzählt. Wenn es die Geschichte von Paul Levesque bleibt, dann glaube ich dem sogar mittlerweile, dass er da wirklich ein gutes Ende im Kopf hat. Aber ich bin da ganz bei euch. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass man es ein bisschen zu sehr in die Länge zieht. Und auch bei einem Film. Also ich habe schon Filme gesehen, wo ich sage, das war ein guter Film, aber wenn eine halbe Stunde kürzer gewesen wäre mit ein paar abgekürzten Szenen und auch bei Serien, dann wäre es noch besser gewesen. Und ich sehe es ein bisschen so jetzt auch bei dieser Storyline. Also da hätte ich jetzt schon zweimal ein schönes Ende gesehen, mit dem ich auch zufrieden gewesen wäre als Zuschauer. Vielleicht bin ich es trotzdem, aber vielleicht denke ich mir im Nachgang, na, da hätten wir aber ein bisschen Fett auch rausschneiden können aus der Geschichte.
Wir verstehen uns, Markus.
Da muss ich auch gar nicht mehr viel zu sagen übrigens. Also ich bin da auch in einer ganz, ganz ähnlichen Position, wie ihr das seid.
Was vielleicht schon noch sagen können, ist, wir haben jetzt immer wieder Gerüchte gehört, dass Roman Reigns jetzt auch mal sich eine längere Auszeit nehmen will oder zumindest jetzt noch weniger häufig da sein möchte, als er das jetzt in Vergangenheit war. Also auch da wird es interessant sein, wie man die Geschichte weitererzählt, wenn eigentlich der Hauptprotagonist und der Champion gar nicht verfügbar ist oder noch seltener zu sehen ist, als es jetzt ohnehin schon war in den letzten Monaten. Das wird auch spannend sein.
Schauen wir mal. Auf jeden Fall schöner Talk zwischen euch beiden. Ich habe euch gerade sehr gerne zugehört. Das ist doch mal ganz angenehm, hier in die Zuhörerrolle zu gehen an der Stelle.
Ich sage auch ganz ehrlich, erster Podcast mit Markus. Er ist ein sympathisches Kerlchen.
kann ich zurückgeben.
Nehmt euch ein Zimmer.
Oh, ist da jemand eifersüchtig?
Total, auf alle. ja. Main Event ist gelaufen, die letzte Glocke ist ertönt, Roman Reigns behält seine Bells, reckt sie feiernd in den Nachthimmel von Los Angeles. Wie gehen wir jetzt aus dieser WrestleMania raus? Wie gehen wir aus WrestleMania Tag 2 raus? Ich fange erst mit Chris an. Chris, Fazit für Tag 2, Fazit für WrestleMania.
Boah, ey.
Ganz kurz und knapp. Und eine Bananenwertung braucht man natürlich für die zweite Nacht.
Ach, ey, leck mich doch. Also, okay. Ich glaube, man kann nicht über Tag 2 reden, ohne nicht kurz etwas zu Tag 1 zu sagen. Ich fand, Tag 1 war eine super Veranstaltung, war jetzt nicht alles perfekt, aber es war wirklich eine richtig klasse 4-Stunden-Veranstaltung, die eigentlich in allen Aspekten funktioniert hat, hat mir mega viel Spaß gemacht und allein, man wusste ja, was noch auf der Karte steht und man hatte so einen geilen ersten Tag. Ich bin mega gehypt rausgegangen aus Tag 1 und dachte mir, wow, wenn die am zweiten Tag noch mal so abliefern, dann ist das eine, wenn nicht vielleicht sogar die beste WrestleMania. So, Tag 2 hat dann meiner Meinung nach nicht so viel richtig gemacht wie Tag 1. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, irgendwie Tag 2 war kacke. Absolut nicht. Es waren einige coole Sachen bei. Bianca gegen Asuka war ein gutes Match. Aber auch nicht so gut wie das Women's Match an Tag 1. Das Hell in a Cell war gut, hat mich jetzt aber auch nicht voll vom Hocker gehauen. Gunther, Sheamus und Drew McIntyre, geiles Match, habe ich mir gerne angeguckt. Fantastisch. Aber es war halt auch Omos gegen Lesnar und es war das Frauen-Tag Fatal 4-Way. Ja, der Main-Event hatte ein richtiges Feeling so, war ein geiles Match, geile Dramatik, aber das Finish zieht's dann für mich irgendwie so ein bisschen runter. Ey, oh, ganz, ganz schwierig. Ich bin streng und sage 5,5 Bananen.
Okay. Dann kommen wir zum allgemeinen WrestleMania-Fazit gleich. Markus, dann mach mal hier dein Fazit zu Nacht 2.
Ja, also ich ganz ähnlich war nicht, ich fand es eigentlich eine sehr, sehr gute Show. Sie war nicht ganz auf dem Niveau von Tag 1, wobei wir bei Tag 1 halt wirklich ja, ein paar herausragende Matches auch noch hatten. Für mich trotzdem das beste Match, zumindest von allen WWE-Shows, die ich gesehen habe mit Abstand, das Intercontinental Three-Way, also das könnte ich mir tatsächlich auch 6-mal in Folge wahrscheinlich ansehen. Ich glaube, wenn wir am Ende diesen großen Cody-Titelgewinn bekommen hätte, wo diese nennen wir es mal 80.000 Leute im Stadion explodieren, wo Sammy und Kevin rauskommen, wo alle miteinander feiern, wo sozusagen der nächste Superstar der nächsten Jahre geboren wird. Dann, glaube ich, würden wir auf das Wochenende zurückblicken und würden sagen, das war mit Abstand die beste und nachhaltigste WrestleMania aller Zeiten. Ich glaube, wenn wir uns jetzt rein, ich meine, das ist immer subjektiv, aber ich sag mal, die Matchwertungen, sei es jetzt im Observer, sei es jetzt auf Cage Match oder sonst wo, Grapple, was auch immer, ich glaube, dass tatsächlich über die beiden Tage gesehen wir wahrscheinlich die meisten am gut bewertesten Matches haben und auch, wenn man jetzt so sagen, wie einen Durchschnitt, was auch immer Wert ausrechnet, aber ich glaube, dass wir tatsächlich die meisten guten Matches auf einem WWE-Pay-Per-View, wenn man es jetzt zu einer Show zusammenfasst, haben werden, die wir jetzt gesehen haben. Dafür waren einfach zu viele gute Matches dabei. Ich fand Bianca gegen Asuka sehr stark. Ich fand auch das Hell in a Cell okay. Ich fand den Main Event ein sehr, sehr gutes Match. Trotzdem Finish, das wir uns halt vielleicht alle nicht gewünscht haben. Intercontinental Match braucht man nicht reden. Und zusammengefasst mit den Matches gestern, also ich habe es mit einem Freund gefragt, na, er hat nur Night One gesehen und wie ich so fand. Und ich bin so ein bisschen durchgegangen und habe gesagt, wenn wir jetzt mal diese Miss-Squash-Matches rauslassen, waren es, glaube ich, 13 Matches und 8 davon oder 9 habe ich eigentlich sehr gut bis hervorragend gefunden. Das ist eigentlich ein sehr guter Schnitt und da ist man auf jeden Fall, also jetzt, ich sag mal, seit der Survivor Series, seit diesem ja, sag ich mal, dem letzten Kapitel von der Bloodline, was man da aufgeschlagen hat, war man eigentlich auf einem sehr, sehr guten, sehr, sehr heißen Weg. Bin ja auch gespannt, wie es weitergehen wird. Ja, also ich würde der Nacht 2 trotzdem, Ich glaube, ich habe Nacht 1 7,5 gegeben. Ich würde Nacht 2 6,5 geben. Das heißt, ich bin im Schnitt bei 7/8 fürs ganze Wochenende.
Ey, ganz ehrlich, nachdem du jetzt gerade dein Fazit gesagt hast, ändere ich meine Wertung auf 6. Also, weil du hast einen guten Punkt gebracht. Und ich hatte mich auch noch so ein bisschen im Hinterkopf über diese scheiß viel Werbung da aufgeregt. Aber du hast da einen guten Punkt gemacht, auch mit der Matchqualität. Von 5,5 auf 6 gehe ich hoch, ja.
Ich habe ja Nacht 1 habe ich eine 6,5 gegeben. Von 8. Ich würde dem jetzt eine 5,5 geben. Weil gerade der Einstieg in die Show war halt eben dann nicht ganz so gut. Und dann bleiben hier im Endeffekt noch 4 Matches übrig, wenn ich hier runterzähle. Also ihr habt es alle gesagt, der IC-Title-Match, muss man gar nicht drüber diskutieren. Toller, toller Kampf, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Bianca gegen Asuka fand ich gut, ne, war ein gutes Match. Aber von der Matchstruktur her eben nicht so, dass ich da 100% involviert gewesen bin. Edge gegen Finn Bella, gutes Hell in a Cell Match, unterhaltsames Hell in a Cell Match und der Main Event war auch ein tolles Ding. Natürlich, die Emotionalität spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle und ich will jetzt keiner von denen sein, die sagen, da hat der Cody nicht gewonnen, deswegen kriegt das von mir 3 Sterne weniger, WWE ist tot. So, ne? aber natürlich, gerade so, uns fehlt natürlich dieser Abschlussmoment eigentlich, ne? Also dieser Abschlussmoment des Feierns, wir wollten dieses Hollywood Happy End haben, das zieht natürlich auch die Show ein bisschen runter und ich glaube auch, Kai wird gleich auch nochmal ein paar Worte sagen, der wird wahrscheinlich in eine ganz, ganz ähnliche Richtung gehen, was das angeht. Ich finde aber trotzdem, dass Nacht 2 super unterhaltsam gewesen ist, ne? Also das muss man auch mal ganz klar sagen, das war nach einem etwas unruhigen Start mit dem Lesnar-Match und eben den Showcase-Match, ist es danach wirklich richtig gut geworden. Und hey, also Snoop, ich fand es halt trotzdem unterhaltsam. Also das klingt jetzt auch so zynisch irgendwo. Ich fand es trotzdem witzig. Deswegen, ich gebe dem Ding hier immer noch eine 5,5. Da bin ich dabei. Und da sind wir immer noch bei einer guten 6 für eine sehr gute WrestleMania in meinen Augen. Und da hat man schon sehr, sehr vieles richtig gemacht. Und auf jeden Fall eine der besten WrestleManias, die wir in den letzten 10, 20 Jahren hier erlebt haben. Hat sehr viel Spaß gemacht, waren tolle Matches dabei. Wenn ich jetzt überlegen müsste, was wäre so mein Lieblingsmatch, würde ich, glaube ich, sogar, da geht das IC-Title-Match und das Damen, das SmackDown-Women's Championship-Match, gehen da, glaube ich, Hand in Hand. Tue ich mich schwer mit. Chris, hast du einen Favoriten von den beiden Wochenenden?
Oh, das sind tatsächlich auch diese beiden Matches, die ich da nennen würde. Ich glaube, ich würde mich tatsächlich für Charlotte gegen Rhea knapp vor dem Three-Way der Männer da entscheiden. Aber was ich noch sagen wollte, ich fand, der zweite Tag fühlte sich ein bisschen komisch an, auch mit der ganzen Werbung und so. Es wirkte nicht so sehr wie eine eigenständige Show wie der Vortag, sondern irgendwie wie so ein Fortsatz. Ja. Und ich glaube, also es wäre natürlich sehr, sehr lang gewesen, aber ich glaube fast, diese Show hätte insgesamt geiler gewirkt, wenn es eine Show gewesen wäre, statt auf 2 Tage aufgeteilt, dann würden wir das auch noch mal ein bisschen wohlwollender sehen, wahrscheinlich.
Ja, vielleicht mit der Kickoff-Show noch vorweg oder sonst irgendwas. Ich weiß, ich glaube, es ist echt schwierig. Und natürlich aus finanziellen, wirtschaftlichen Gründen macht es natürlich Sinn, diese Show auf 2 Nächte zu strecken.
Natürlich, also, selbstverständlich.
Da muss man gar nicht drüber reden. Ne?
Auch allein die Länge, ne? Das ist anstrengend, 8 Stunden da in so einem Stadion zu hocken. Machen wir uns nichts
absolut
vor.
Andererseits, ich finde zum Beispiel, Nacht 2 hätte halt eben nicht knapp 4 Stunden gehen müssen. Ne? Da war auch einfach sehr, sehr viel Füllmaterial dabei.
Ganz genau. Das fühlte sich nicht so eigenständig an wie der Vortag.
Ja, der erste Tag, der war da besser getimed und besser getaktet. Vielleicht auch deswegen so ein etwas negativeres Gefühl dabei. Ich würde sagen, an der Stelle gebe ich mal ab an den guten Kai aus Los Angeles, der euch noch mal eine kleine Zusammenfassung hier von vor Ort kredenzt. Und wir kommen dann gleich wieder zurück.
Hier also mein Bericht zu Mania Tag 2. Fing ja an mit Brock gegen Omis. Eigentlich eine ganz gute Wahl als Opener, denke ich. Weil man dann direkt Brock rausschicken kann. Die Leute haben Bock auf Brock. Macht dann meiner Meinung nach Sinn gegen Omis. Ne? Auch eigentlich, wie man es erwartet hat, kurze Dinge, 5-6 Minuten. Hat erst einstecken müssen. Omis konnte ein bisschen gut aussehen mit den paar Moves, die er da zeigen kann. Dann Brock eben ganz simpel 3-4 German Suplex, fertig. Kann dann noch sein F5 zeigen. Alles nicht so mega besonders. Und dann war das Ding auch durch. Also wirklich das, was man erwartet hat. Frauen-Showcase-Match, bin ich ganz ehrlich, fand ich wirklich nicht so stark. Hätte man auch auf der Karte nicht gebraucht. Hat auch der Karte meiner Meinung nach nicht gut getan. Weil war jetzt auch nicht so das krasse Match davor, dass du sagst, ah, wir haben was zum Runterkommen. Also da fand ich persönlich, war das Männer-Showcase-Match bedeutend besser, weil da bessere Aktionen drin waren. Hier fand ich natürlich auch immer was in Ordnung. So auch gerade irgendwie die Spots von Raquel, die jetzt ja auch gut präsentiert wird, finde ich. Nichtsdestotrotz auch da viele Sachen, die so ein bisschen unsauber waren, weil das Timing ein bisschen off. Ja, danach kommen wir aber wirklich zum ersten guten Match. Zumindest auch einem der besten Matches der Mania Card meiner Meinung nach. Und zwar Gunther gegen Drew gegen Sheamus. Also das war wirklich, wie Sheamus schon sagt, Banger after Banger. Oder in dem Fall hier Chop after Chop after Chop. Also wirklich gut gemacht, auch wie sie sich da, also war genau das, was ich mir auch gewünscht habe von dem Match. Kloppen sich da die Bomben um die Ohren. Natürlich auch schön so bei einer Hautfarbe wie Sheamus, die halt so komplett weiß. Da siehst du ja direkt den ersten Chop schon. Da gab es dann noch mehrere, auch die Tag-Team-Aktionen mit den Schlägen und den Chops von Sheamus und Drew gegen Gunther dann. Das auch passend war schön. Gute Nearfalls drin wirklich, aber das Highlight ist natürlich auch dann, dass uns Gunther das Ding verteidigt. Ich habe es mir gewünscht, aber ich habe auch sehr schnell damit gerechnet, dass sie vielleicht Sheamus in den Belt geben, gerade das Grand Slam-Ding und dass das sich jetzt auch wirklich nochmal irgendwie in die Herzen der Leute gecatcht hat. Gerade auch mit der Performance bei Clash at the Castle. Da freue ich mich aber trotzdem, dass halt Gunther ja verteidigt hat, generell die ganzen Jungs da auf der großen Bühne zu sehen. Ist immer noch surreal, gerade wenn man überlegt, dass, also Olf ja sowieso, den noch viel häufiger gesehen hat, aber ich glaube, ich habe auch bestimmt um die 50 Walter-Matches gesehen, auch in irgendwelchen Locations, dann vielleicht wirklich nur vor 150, 200 Leuten. Auch wenn ich an so Sachen denke wie Bielefeld oder sowas. Das ist schon echt geil und der gehört da auch hin. Und wie der sich, entwickelt hat, ich fand der war schon immer gut, aber jetzt auch wieder dieses Star-Appeal hat, also wirklich fantastisch, fand ich richtig gut. Drew und Sheamus aber auch, spaßiges Match, hat mich mega abgeholt. Asuka und Bianca werden endlich wieder noch einen schwierigen Spot auf der Card, wenn man ehrlich ist, nach dem Match und auch generell große Konkurrenz, weil gerade das Match bei Tag 1 zwischen Charlotte und gegen Rhea, mit dem sie sich natürlich messen oder an dem sie sich ja messen lassen müssen, ist eine große Aufgabe. Ich fand es auch ehrlich gesagt nicht so stark wie das Charlotte-Rhea-Match. Trotzdem, auch hier fand ich, die beiden haben gut zusammengearbeitet. Was mich ein bisschen stört, ist hier auch der Matchausgang persönlich, weil ich schon fand, dass man Asuka hier auch hätte gewinnen lassen können, gerade mit diesem, ich nenne es mal Gimmick-Wechsel, das sie jetzt auch durchgemacht hat. Klar, natürlich Mist nicht getroffen, Bianca schlau gewesen, gut ausgewichen. Am Ende auch wieder, was ich immer nur wieder ansprechen kann, krasse Kraft gezeigt, wie sie da Asuka hochhebt, wirklich heftiges Ding. Ich dachte auch zeitweise, ja gut, vielleicht holt es Asuka jetzt doch. Haben sie dann nicht gemacht, fand ich ein bisschen schade, weil ich persönlich jetzt auch mit Belair als Champ nicht so super viel anfangen kann, aber man merkt es auch in der Arena, die ist super over, gerade auch bei so jüngeren Kindern und alles, also das macht schon Sinn, vielleicht dann auch mal da so dieses ja, Wrestling-Fan, ich bin alles, ich habe Ahnung, ausschalten und gucken, wie Leute so angenommen werden, aber trotzdem, für mich persönlich ist es nix, beide haben gut gewrestelt, ich fand es nicht so stark wie Rhea gegen Charlotte, aber trotzdem ein echt ansehnliches Match. Ja, ich habe mir ja noch eine WrestleMania-Überraschung gewünscht. Und nachdem wir jetzt so ein bisschen das Trio der Celebrities hatten, mit Pat McAfee, Bad Bunny und Logan Paul, haben wir jetzt auch noch das Quartett. Natürlich, auch wenn er jetzt lange Zeit nicht mehr da war. Aber der Best Wrestler in the World, offiziell Shane McMahon, kam zurück. Hatte oder sollte ein Match gegen The Miz haben. Aber auch da dann vielleicht liegt so ein bisschen in der Familie, in den Ring zu rennen, aufgeregt zu sein und sich dann den Quad zu reißen, beziehungsweise sich zu verletzen. Ähnlich wie Papa damals beim Rumble. Nee, aber jetzt auch bei allen Gags, das ist natürlich echt ärgerlich. Also wirklich blöd, gönnt man keinem. Unabhängig ist davon, ob ich Shane mag oder nicht. Ne? Ist halt super blöd, so wie gesagt, sowas wünscht man keinem. Aber was ich ganz gut fand, war Snoop Dogg, der dann da eingesprungen ist, das sehr professionell gelöst hat, kann jetzt auch irgendwie ein Earpiece drin gehabt haben, aber trotzdem dann haut er The Miz zweimal um, zeigt den People's Elbow, den Snoop Dogg Elbow auch witzig, wie gesagt, wurde dann zeigt, ah hier, ich habe ja kein Armpad oder sowas. Gut, schmeiße ich meine Sonnenbrille ins Publikum. Ich glaube, auch wenn du die fängst, hast du erstmal ein paar Tage ausgesorgt. Sicherlich ist sie ein bisschen was wert. Gut gemacht, holt sein Mania-Sieg. Also echt ärgerlich für Shane natürlich. Snoop Dogg wirklich sehr, sehr, sehr gut improvisiert. Oder da das Ding gewuppt. Aber jetzt ganz egoistisch gesagt natürlich, ich hätte lieber andere Überraschungen gesehen als Pat McAfee und Shane McMahon. Ne? So, ja, klar, ist natürlich dann witzig, auch ein guter Pop für ihn, aber ganz egoistisch hätte ich da jetzt lieber auch einen Stone Cold oder sowas gesehen. Oder auch, von dem ich jetzt wirklich großer Fan geworden bin, seitdem ich hier bin, LA Knight hätte ich gerne gesehen. Ich hoffe jetzt, dass der bei Raw After Mania nochmal seinen Spot bekommt, weil das wäre so verschenkt, den nicht zu zeigen. Ja, damit sind wir schon beim Co-Main-Event. Edge gegen Finn. Da muss ich erstmal ganz klar sagen, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich wollte schon immer mal ein Hell in a Cell Match live sehen, das habe ich geschafft. Und ganz klar Kindheitstraum erfüllt, ein Live-Match von Edge sehen. Wirklich fantastisch, ne? Also da komplett Fan sein, finde ich so geil, dass ich das sehen konnte. Ich mochte es auch, wie sie es gelöst haben. Ich bin ja ehrlich gesagt kein Fan von Brood Entrance. Auch wenn es natürlich cool aussieht, habe da auch ein paar Bilder auf Instagram gepostet, also sieht wirklich geil aus, ne? Muss man nicht drüber reden, aber ich will natürlich Alter Bridge, ich will mitsingen, You Think You Know Me, das ganze Ding, und dass wir dann beides machen, finde ich passend. Die Crowd hat auch drauf gewartet und auch entsprechend wieder mitgesungen, genauso soll es sein. Den Demon dann nochmal live zu sehen, auch geil, wiederum cooler Entrance, muss man ganz klar sagen. Und zum Match selbst, ich fand, die hatten da ein paar schöne Spots drin, haben auch irgendwie schön Gas gegeben direkt, die Waffen eingesetzt, hier dieser Impaler DDT von der Leiter, das war ganz cool, Table Spot, das Benutzen der Stühle und Kendo-Sticks, passend. Was ja sehr fies war, ist die Platzwunde, oder beziehungsweise generell die Wunde, die sich Finn Bella zugezogen hatte auf dem Kopf, hat er auch, glaube ich, selbst bei Instagram geteilt. Das ist schon ganz schön fies gewesen. Ich habe mich schon in der Halle gefragt, warum da so eine kurze Pause drin ist und die Kamera halt nur Edge zeigt, während Finn behandelt wird. Und jo, wenn man die Wunde sieht, dann weiß man warum. Weil man hat zwar durch das Facepaint nicht so wirklich gesehen, beziehungsweise ist mir jetzt beim Gucken nicht aufgefallen, aber ich saß jetzt ja auch nicht so vorm Fernseher, sondern habe es halt in der Halle gesehen natürlich. Ne? Durchs Facepaint hat man das dann nicht so krass gesehen. Man hat aber nur gesehen, dass da irgendwas auf die Matte suppt. Und zwar nicht zu wenig. Das war dann schon sehr fies. Also da auch sehr großen Respekt, das Match dann noch zu beenden und noch zu sagen, du, das Concerto nehme ich aber trotzdem noch. Kommen wir zum Main Event. Und ach, was soll ich sagen? Also erstmal natürlich, das hat sich groß angefühlt. Das war wirklich krass. Du hast gemerkt, die Leute haben so Bock. Die Leute haben Bock auf Cody. Und ich bin auch, ich habe immer gesagt, ich war nie der größte Cody-Fan. Auch ich hatte unmenschlich Bock auf Cody. Ich wollte, dass er das Ding da holt. Und Roman kam raus. Auch Roman fühlt sich wieder groß an. Dieses ganz klasse, ganz klassisches Endboss-Feeling, was wir bei Roman immer haben. Und ja, hier bei dem Match selbst, ich tue mich damit halt schwer, weil das Match war gut, das Match war spaßig. Es war natürlich auch ganz klar ein Roman Reigns Match, was wir jetzt schon hatten, ne? Rev Bump, Usos Eingriff, Solo Sikoa ist raus und dann ist er wieder doch da. Dieses ganze Hin und Her natürlich, ne? Hatten wir alles, kennen wir jetzt auch. Ist auch nicht schlimm, ich mochte es ja auch die ganze Zeit. Nur hier muss ich ganz klar sagen, wiegt halt sehr schwer. Ich persönlich bin mit dem Finish, ich weiß jetzt auch ja nicht, was ihr jetzt in der Preview sagt. Bin ich mit dem Finish nicht so mega zufrieden. Stand jetzt, naja, jetzt wirklich direkt Aufnahme meines Beitrags zum Podcast, 2 Stunden nach dem Event, wirklich genervt davon, dass Cody hier gewonnen hat. Also kann ich auch nach Schalke gehen, gehe ich mit der gleichen Enttäuschung raus. Also, weil natürlich kann man jetzt sagen, ja, das war so vorhersehbar, wenn Cody jetzt gewinnt. Mein Problem ist aber, Nur weil das vorhersehbar heißt, heißt es nicht, dass es die falsche Entscheidung ist. Und jetzt einfach nur zu sagen, ah, wir wollen jetzt die 1000 Tage voll machen, das halte ich für Quatsch. Also ich persönlich finde Stand jetzt, dass man hier absolut einen Moment verpasst hat, Cody auf der großen Bühne den Belt zu geben. Kann man die Jagd weitergehen lassen? Ja, kann man machen. Kann man dadurch auch die Bloodline weiter gut erzählen? Ja, natürlich, man kann jetzt sagen, guck mal hier an Romans Stelle, ich bin immer noch Champion, Solo und ich haben wir da abgeliefert, Usos ihr wieder nicht. Ne? Man kann diesen Split in der Bloodline weitertreiben. Man kann dann auch Cody weiterfehlen, dass man dann sagt, hier, ich habe ja nicht clean verloren. Nichtsdestotrotz dieses ganze Gerede mit vor mir, diesem Finish the Story, klar, ne, ist halt WWE, da ist nie eine Story gefinished, geht immer weiter und weiter und weiter und weiter. Trotzdem hätte man hier die Chance nutzen können und sollen, meiner Meinung nach. Ich habe auch, also ich merke ja auch, oder auch so ein bisschen auf dem Discord oder auch bei den Insta-Stories, die Meinung ist da wirklich 50-50. Die einen sagen, ja, das macht Sinn. Aber ganz klar muss ich sagen, dieses Argument zu sagen, das ist so offensichtlich, das zieht für mich nicht. Also weil, nur weil das offensichtlich ist, ist es nicht schlecht. Also so, das hätte man da schon machen können. Ich finde ganz klar, man hat hier einen Moment verpasst. Stand jetzt nervt es mich wirklich. Bin mal gespannt, wie es ist, wenn ich darüber jetzt geschlafen habe oder zu sehen, wie es bei Raw weitergeht. Weil, also, ich bin kein Fan von der Entscheidung, dass Cody da jetzt verloren hat. Also, bin sehr gespannt, wie sie es jetzt weitererzählen und ob er sich dann beim SummerSlam den Belt holt oder wie man den Weg geht. Ja, das lässt einer, es ist eben immer so, wenn das Finish einem nicht so gefällt, dann geht man natürlich negativ aus so einem Event raus. Ich fand aber persönlich trotzdem den Tag so im Ganzen dann irgendwie, auch gerade weil so Brock Owens war, so okay, der Frauen-Showcase, den fand ich wirklich lahm. Asuka gegen Belair fand ich auch irgendwie dann schlechter natürlich als Rhea gegen Charlotte. Das ist hier so ein bisschen das, mit dem ich mich schwer tue. Deswegen würde ich sagen, dass ich den Tag hier schwächer fand als den ersten. Und wäre hier so bei 5,5 bis 6 beinahe. Ich würde mal so 6 geben, sage ich jetzt mal. Gut gemeinte 6. Eigentlich habe ich überlegt, ich sage 5,5. Wäre aber hart. Wiegt natürlich auch sehr mit rein, dass ich halt sage hier, dass ein... Ach nee, ich würde schon 5,5 sagen. Komm, das hilft nichts. 5,5, man muss auch mal hart sein. Denn insgesamt der Mania eine 6. Ich fand wirklich trotzdem, es war eine starke Mania. Ja. Und kann wieder nur sagen, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt eben weitergeht mit Cody, mit Roman, mit der Bloodline und ob und wie sich meine Meinung zum Finish noch entwickelt und was im Podcast dazu gesagt wird, aber auch was ihr in den Kommentaren dazu sagt, weil ich glaube, darüber kann man perfekt diskutieren.
Ja, das war der Kai und damit sind wir jetzt auch durch hier mit unserer WrestleMania-Berichterstattung. Markus, erste Mal WrestleMania mit Headlock, wie war's?
Ja, sehr schön. Ich hätte, weiß nicht, ob wir noch Zeit haben, ich hätte noch ein paar von den Zahlen, die die WWE jetzt noch im Nachgang bekannt gegeben hat, mitgenommen. Vielleicht auch so als Überleitung zu unserem Analyse-Podcast, weil das...
Alles andere hätte mich auch gewundert, Markus.
Das wird sein, wo die Reise hingeht. Also sie haben gesagt, umsatzstärkste Veranstaltung in der Geschichte des Unternehmens, neue Rekorde in Bezug auf Zuschauerzahlen, Einnahmen, Sponsoring, Merchandise und soziale Medien. Ja, sie haben den bestehenden Zuschauerrekord im SoFi Stadium, nachdem sie ihn gestern schon, also am ersten Tag um 28% übertroffen haben, jetzt am zweiten Tag nochmal um 33% übertroffen. Interessant allerdings, dass den Umsatz, den die Show gemacht hat, Einspielergebnis vor Ort 21,6 Millionen Dollar, also auch nochmal 27% mehr als beim vorherigen Rekord. Und weil wir uns ein bisschen über Werbung und Sponsoring auch lustig gemacht haben und beschwert haben. Wir können uns darauf einstellen, das wird mehr werden, weil Sponsoring-Einnahmen alleine in Höhe von 20 Millionen Dollar, also mehr als das Doppelte des bisherigen Rekords. Merchandising-Verkäufe sind um 20% gestiegen. Social-Media-Kennzahlen lasse ich jetzt mal unter den Tisch fallen, die helfen uns jetzt nicht wahnsinnig weiter. Aber ja, also durchaus beeindruckende Zahlen für die WWE, auf jeden Fall ein sehr erfolgreiches Wochenende, auch finanziell. Und ja, das wird natürlich im besten Fall, wenn Endeavor so das Ding auf die Schiene bekommt, wie sie das wollen, in diese Richtung weitergehen.
Jo, Chris, finale Worte von deiner Seite.
Ja, war schön wie immer, auch schön den Markus jetzt mal kennengelernt zu haben. Es war eine echt gute WrestleMania, ich hatte sehr, sehr viel Spaß, hab mich für meine Verhältnisse sehr wenig geärgert, hab ein paar Mal herzlich gelacht, Snoop ist einfach ein Herzchen, war wirklich wirklich schön und ich würde sagen, erstmal vielen Dank an die ganzen Hörer. Ich trinke jetzt eine Mike's Harder Lemonade und esse einen Cinnamon Toast und ja, dann geht's weiter hier.
Dann geht's ab ins Kino zu
zu Pope's Exorcist, genau.
Genau. Genau so sieht's aus.
Und nee, aber ich kriege noch dieses Ding davon von Logan Paul.
Ja, stimmt. Stimmt. Holst du erstmal so für nächstes Karneval einfach das Kostüm.
Ja.
Naja, nee, aber ich schließe mich dem komplett an. Also ich fand auch, das war eine sehr, sehr schöne WrestleMania in diesem Jahr. Also ich gehe da auch jetzt wirklich mit nicht stolz geschwellter Brust raus, aber ich hab da wirklich gerade Bock drauf, auf all das, was da passiert. Ich auch trotz des Endes kann ich damit ganz gut leben, wenn der Bösewicht hier nochmal gewinnt. Ich hatte wirklich sehr, sehr viel Spaß mit WrestleMania, mit dem ganzen Drumherum, mit den Matches, die hier gezeigt worden sind, mit den Storyline-Fortsetzungen. Das hat über weite Strecken dann doch sehr gut gepasst und ich bin auch gespannt drauf, wie man jetzt diese kleine Sackgasse, in die man sich da jetzt mit Roman Reigns langsam reingefahren hat, wie man da aus der wieder ausparkt und wie man da wieder rauskommt und wie man das dann künftig auflösen wird. Und damit würde ich sagen, sind wir an der Stelle auch durch hier mit dem Review-Podcast. Hier geht es natürlich dann weiter mit der Analyse zu dem Verkauf von WWE. Am Wochenende werden wir nochmal die Geschehnisse der Woche, dann auch was bei Raw und SmackDown passiert ist, nochmal aufrollen. Dann ist auch der Kai aus den USA wieder dabei und mit dem werden wir dann auch noch eine Runde quatschen. Und ja, damit sind wir dann an der Stelle durch. Wenn ihr uns unterstützen möchtet für diesen wahnsinnigen Takt, den wir hier gerade fahren. Ich muss gerade an Lord Helmchen denken. Wahnsinniger Takt.
Danke, Colonel Sandfurz.
Genau das. Dann schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Ansonsten genießt einfach hier unser Programm weiterhin. Bleibt uns treu. Und an der Stelle sage ich wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.